Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Simon, da sind wir wieder. Heute mit einer neuen Idee von uns, die wir reinbringen wollten. Und zwar reden wir heute über das Spielejahr 2023 nochmal rückwirkend. Wir hatten so ein bisschen die Idee, dass wir machen ja immer so dann Spiele des Jahres, haben wir ja auch für das letzte Jahr 2024 gemacht. Aber es ist ja schon so, A, spielt man nicht immer alle Titel und B, ändert sich ja eventuell etwas. Ne? Man kann ja schon mal sagen, ach, dieser Titel, der hat sich doch eher durchgesetzt. Und da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen durchgehen, durch dieses Spielejahr. Wir schauen so ein bisschen auf die Awards, die unterschiedlichen Spiel des Jahres, Deutscher Spielepreis, vielleicht nochmal Golden Geek Awards, ganz kurz. Und gehen da einfach so ein bisschen durch, probieren das aus. Ist ein neues Konzept, neue Idee, die wir hatten. Und da wir hier
wie
das
nennen
Ganze
wir das denn? Zeitreise?
Zeitreise. Ich würde sagen, das Spielejahr 2023?
Ja, das klingt halt so ungriffig.
Ja, das ist aber so klar. Also das ist so.
Das ist klar, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob
also das Ding ist ja, wir haben ja jetzt auch das Jahr 2023 gewählt, weil du ja auch das so gut begründet hast, dass wir da den Podcast noch nicht gemacht hatten und über das Jahr generell noch nicht so gesprochen hatten, nur über vereinzelte Titel. Und wir wollen das natürlich auch in einer, ich sag mal, wir wollen auch mal länger zurückgucken, ne, oder mal ganz lang, das ist ja so ein Konzept, wo wir jetzt überlegen, ja, lass uns da einfach mal schauen, was sind auch ältere Spiele, die sich vielleicht auch länger halten, was ist so vom Hype auch übrig geblieben, was ist von den Auszeichnungen übrig geblieben, sind da Titel dabei, die heute noch viel auf den Tisch kommen oder wenig, oder Titel, die wir vielleicht auch als Geheimtipps in dem Jahr noch wahrgenommen haben, die irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, das werden wir ja alles gleich noch erfahren.
Aber zuerst, das hat sich mittlerweile etabliert, mal kurz Smalltalk, Medientalk, so ein bisschen, was hat sich so bei uns getan außerhalb der Brettspielwelt, und für alle, die das nicht interessiert, verweisen wir auf die Kapitelmarken, sprengt da einfach, wenn wir ein bisschen über Brettspiele reden, sprengt ihr einfach in die nächste Runde.
Sprengen ist schlecht, aber springen dürft ihr.
Ich verspreche halt.
Alles gut.
So. Simon, erzähl, was hast du mitgebracht?
Ich habe heute einen Comic mal wieder mitgebracht. Und zwar bin ich gerade hin und weg von einer Serie, die auch als Gesamtausgabe verfügbar ist. Da achte ich ja immer sehr drauf, dass man auch dass es abgeschlossen ist. Du weißt es ja von den Serien. Ich schaue mir mittlerweile wirklich nur das an, was abgeschlossen ist. Einerseits, weil die Qualität halt gegen Ende schon durchaus öfters mal schwankt. Ne? Stichwort Game of Thrones, wobei ich Game of Thrones bin ja eh kein Fan gewesen. Aber das Ende war schon auch echt übel. Oder Lost, noch ein schlimmeres Beispiel. Lost finde ich das beste Beispiel dafür. So eine geile Serie am Anfang und durch diesen Autorenstreik, das Ende ist ja, ich finde das so schlecht. Also, ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Ja, natürlich. Beide Serien kenne ich. Bei Lost ist ja einfach das Problem, dass sie so viele Mysterien aufgebaut haben, dass es halt wirklich auch schwierig war, einfach zu lösen.
So, ja, aber das Ende war doch schon echt billig. Also das fand ich, also diese Begründung, ich will nicht spoilern, aber das Ende, hätte ich das Ende, man sagte ja mir vorher schon, okay, Lost, Ende ist nicht gut. Aber hätte ich vorher gewusst, wie schlecht das ist, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geguckt, bin ich ehrlich. Die zweite Staffel ist somit das Beste, was ich je im Serienbereich gesehen habe. Das finde ich genial mit dieser Luke. Aber der Rest, boah, meine Güte, das geht ja steil bergab dann ab Staffel 5, glaube ich. Ne?
Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe das ja wirklich auch damals zum Erscheinungszeitpunkt geguckt und das hat mich schon ziemlich begeistert daher. Und natürlich, dann ist man dann traurig, dass es das sehr indiskutabel schlechtes Ende. Aber generell so die ersten drei Staffeln, die waren schon cool. richtig gut, wo du sagst, oh Gott, wie geht das weiter? Und das war ja wirklich auch der Anfang von Serien. Also generell das, was heute ja das populäre Medium schlechthin ist, war das ja wirklich so einer der ersten Serien, die da so durchgestartet ist.
Ja, jedenfalls, ich schaue Serien nur, wenn sie abgeschlossen ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist klar. Aber so ist das bei Comics auch, ne? Weil bei Comics und auch bei Mangas, man wartet ja teilweise echt extrem lange, bis die Serien abgeschlossen sind. Das ist ja, es geht ja teilweise über Jahrzehnte. Und jetzt habe ich den Comic mitgebracht, was tatsächlich abgeschlossen ist und was ich total faszinierend und spannend finde. Und zwar heißt der Comic, es war einmal in Frankreich. Ich würde sagen, das ist schon auch wieder so eine Preisspanne, wo man jetzt sagt, okay, 100 Euro für so einen riesen fetten Band. Ja, das ist viel Geld. Aber es geht um so einen, also es wird über, die Überschrift ist quasi von dem Verlag Weise, also es geht um einen Mann, der ist Weise, Einwanderer, Schrotthändler, Milliardär, Kollaborateur, Widerstandskämpfer. Und es geht so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an so eine Geschichte eines Gangster-Eposes auch. Jemand, der jede Situation versucht, zu seinem Besten auszunutzen. Ja, so ein richtiger Opportunist, der das aber irgendwie genial schafft, das zu verzahnen, so eine negative Faszination dazu auszulösen. Ich habe leider nie Der Pate gesehen. Ja, Schande über mein Haupt. Ich muss es unbedingt nachholen. Der steht auch bei mir im Regal und jetzt habe ich auch richtig Bock darauf. Aber ich stelle mir das auch so vor, dass das so in die Richtung geht. Diese, so eine Faszination für dieses Verbrechen, was definitiv widerlich ist und wo man auch denkt, okay, krass, der bringt hier auch Leute um oder schmeißt sie vor den Karren. Aber das liest sich so unfassbar gut und spielt dann eben auch im Zweiten Weltkrieg. Er ist Jude, versucht dann aber auch natürlich, ne, als Opportunist auch mit den Nazis zu kollaborieren, um dann irgendwie später aber wieder den Dreh zu kriegen, dass er vielleicht dann auch wieder aus dem Ende des Krieges ganz gut rauskommt. Das ist super faszinierend, sehr gut geschrieben. Das liest sich wirklich wie so ein richtiges episches Werk. Sieht dabei so typisch franco-belgisch sehr cool aus. Und ich muss sagen, das ist auch ein Band, da muss man auch so Zeit investieren. Ne? Das hat so 400 Seiten und ich brauche auch ordentlich lang dafür. Also da hast du schon deine, weiß ich nicht, 4 bis 8 Stunden Lesespaß auf jeden Fall dabei, weil es halt auch viel Text hat. Und ich bin bisher begeistert, habe jetzt 4 von 6 Kapiteln oder Heften oder wie auch immer man das da nennt, Unterkapitel quasi gelesen. Also bin so bei ungefähr 2/3 und will unbedingt wissen, wie es endet. Richtig gut geschrieben, immer mal wieder Zeitsprünge, dann aber auch wirklich eine schöne, stringente Geschichte. Ja, würde ich mittlerweile direkt zu meinen Lieblingscomics einordnen, auch wenn ich ja noch nicht so viele da habe wie bei den Brettspielen.
Hervorragend. Ich kann generell gar nicht so viel dazu beitragen. Ich lese nach wie vor Vinland Saga, da bin ich begeistert von. Mhm. Da ist auch diese Ausgabe, haben wir ja schon drüber gesprochen, egal. Aber einen Tipp habe ich trotzdem mitgebracht und zwar zufällig, glaube ich, seit gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme und wenn die Folge rauskommt, ist das noch bis zum 10. Juli aktiv und selbst wenn ihr das verpasst, und würde ich sagen, lohnt sich das auch danach noch. Und zwar eine ganz große Empfehlung für ein Computerspiel, welches auf Steam, aber auch sonst auf vielen anderen Plattformen verfügbar ist, auch auf der Nintendo Switch, vielleicht auch für dich was.
Yeah.
Und zwar das Spiel Subnautica. Uh-huh. Und das ist wirklich auch aus meiner Sicht eine 10 von 10. Ich habe es unglücklicherweise nicht ganz zu Ende gespielt und will das seit Ewigkeiten nachholen. Ich rede auch nur über den ersten Teil. Da gibt es 2 Teile von mittlerweile. Ich glaube, der zweite soll auch sehr gut sein. Der geht nur mal ein bisschen weiter. Also der eröffnet, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten. Das Ganze ist ein Survival-Game. Und welches trotzdem eine sehr coole Geschichte hat. Also es spielt sich zum größten Teil unter Wasser ab. Mhm. Und du erlebst dabei trotzdem, du findest zwischendurch immer, kriegst so Funksprüche und fährst dann zu so bestimmten Stellen raus. Dein Radius der Exploration wird immer größer, also auch wirklich der Progress ist da sehr gut gemacht. Am Anfang tauchst du nur selber, du musst Nahrung sammeln und später hast du ein erstes kleines U-Boot, ein größeres, baust dir die Station auf im Wasser, viel auf so ein bisschen Ressourcenmanagement. Finde ich hervorragend. Also wirklich ein ganz, ganz toller Titel, der mir da schon unglaublich viel Spaß bereitet hat. Kann ich empfehlen. hat hier und da mal so minimale Horrorelemente. Mhm. Aber wenn du es nicht gespielt hast, würde ich es dir auf jeden Fall ans Herz legen. Und nochmal kurz dazu, auf Steam momentan für 15€. Das ist das selbst ist ja krass, der Originalpreis, ne? Ist 30€. Da würde ich sagen, easy 40, 50 Stunden, die du da investieren kannst, noch ein bisschen weniger. Aber das lohnt sich. Also das ist wirklich ein ganz schönes Spiel.
Das Below Zero ist der zweite Teil, ne?
Das Below Zero ist der zweite Teil, genau. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, habe dann nur mal die Kritiken zugelesen, wollte, den habe ich mir dann auch irgendwann mal geholt, wollte es immer mal spielen. Und ich habe das auf der Switch damals gekauft und gespielt. Mhm. Und da ich es nicht zu Ende gespielt habe, und dann hatte ich nochmal versucht, den Spielstand geladen, dann habe ich mir gedacht, ach nee, eigentlich möchte ich das nochmal neu spielen. Und da ich jetzt das Steam Deck hatte, wollte ich das dann irgendwie auf Steam kaufen. Und dann
das heißt, du hast es auch im Handheld gespielt?
Ich habe das auf Steam auf dem Switch, auf den alten Nintendo Switch gespielt, genau.
Das heißt, das läuft ja dann, ja okay, das ist ja super, weil ich suche ja noch Spiele auch, die ich gut im Handheld spielen kann, und es sieht halt von der Grafik auch so aus, als könnte das super auf der Switch auch im Handheld halt funktionieren, ne?
Das hatte, du müsstest da vielleicht nochmal kurz gucken, ich fand, das hatte so zwischendurch mal das ein oder andere Performance-Issuechen.
Ja gut, da ist ja die Switch 2 natürlich...
Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das eigentlich ohne Probleme auf der Switch 2 laufen sollte.
Das klingt ja super spannend, ja.
Ja, auch wenn du dann wirklich diese unterschiedlichen Biome erforscht unter Wasser, und das ist immer so der Zeit, ne, du hast auch immer mit, wie viel Luft hast du quasi zur Verfügung.
Findest, also auch so, also hast du eher so ein Spiel, was auch eher gemütlich ist, aber wo du auch Progress merkst quasi.
Ja, genau. Aber du hast natürlich auch schon zwischendurch ein paar böse Fische, böse Monster, denen du nicht begegnen willst. Also du hast auch schon manchmal, also es ist schon auch manchmal sehr unheimlich, ne, wenn es dann dunkel ist in bestimmten Sachen.
Sehr schön, und, ja.
Also ich finde es eine sehr gute Kombination. Auch der Basenbauer finde ich es sehr gut gemacht. Also das ist dann ja auch so dein Progress, dass du dann dir so eine, wo du dein erstes kleines Unterwasserboot hast, so mit dem dann weiter vorankommst und so weiter und so fort. Plus natürlich wirklich schöne Story.
Ja, würdest
also
du sagen,
Story in Form von, du entdeckst zwischendurch so, also das sind keine Cut-Sequence, oder ja doch, zwischendurch mal so dabei.
Würdest du sagen, das ist kompliziert? Also kommt man da gut rein, oder ist das schon so, dass man sich da ein bisschen reinfuchsen muss?
Ich würde sagen, du kannst es, glaube ich, konsumieren, indem du nichts lesen musst dazu. Also du bist nicht gezwungen, dir externe Sachen dazu zuzuführen.
Aber es ist schon komplex. Also es ist jetzt nicht super intuitiv, oder?
Doch, ich finde schon. Also es ist jetzt die Frage, wie wir das einordnen würden. Was ist komplex, was ist intuitiv?
Ja,
aber
ich fand natürlich.
Ich fand das jetzt also erstmal gut gemacht, und also das ist, das kann jeder spielen, also jeder in Anführungsstrichen, aber.
Ja, okay. Ne, dann gucke ich es mir auf jeden Fall jetzt mal an. Habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf. Es ist natürlich etwas, das habe ich damals mitbekommen. Hab's aber dann irgendwie auch nie gespielt. Warum auch immer. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja. Werde ich mir mal anschauen. Gerade auf der Switch, glaube ich, ist das sind das immer coole Sachen, weil ich suche dann immer was für abends, wenn man so ein Stündchen hat, noch irgendwie dann irgendwie was Schnelles zu spielen, was auf den Tisch zu bringen, ja. Ich habe tatsächlich auch noch ein ganz kleines Spiel, auch wenn ich da nicht so viel Zeit investiert habe, einfach aufgrund der Zeit, aber ich weiß nicht, hast du was von Fireside Feelings gehört?
Nee, ich glaube nicht. Da muss ich
das sagen. Das ist natürlich ein Fehler, wobei ich nicht sicher bin, ob das ein Spiel für dich ist. Aber das ist so ein Spiel für unter 10€ bei Steam, bei dem das Konzept so unfassbar cool ist. Es sieht erstmal schön aus, hat so eine niedliche gezeichnete Optik. Man erstellt sich so seinen Tieravatar und setzt sich dann an ein virtuelles Lagerfeuer und spricht über verschiedene Themen. Und jetzt könnte man meinen, okay, dieses, weiß ich nicht, textbasierte Ding, das ist ja jetzt nichts Neues, aber das Spiel macht eine Sache komplett anders, denn es stellt dir Fragen über dein Leben, über deine Gewohnheiten. Du kannst allerdings auch einstellen, über welche Themen du nicht sprechen möchtest, wenn du jetzt mit gewissen Themen irgendwelche Triggerpunkte hast. Ich habe zum Beispiel eingestellt, dass ich nicht über Gewalt an Tieren sprechen möchte. Also es soll ein Wohlfühlspiel sein, bei dem wir unsere Antworten frei in ein Textfeld eingeben. Das heißt, es ist wirklich auch PC-only. Wir geben, als würden wir jetzt chatten, unsere Antwort ein. Die kann so lang sein, wie wir wollen. Wir können auch mehrere Antworten absenden. Und jetzt kommt der Clou, wir sitzen an diesem Lagerfeuer mit einer anderen, mit einem anderen Avatar. Und dieser andere Avatar ist aber von jemand anderem ebenfalls genauso genutzt worden. Das heißt, wir führen quasi ein reelles Gespräch, ohne jetzt aktiv auf das Gegenüber eingehen zu können, weil ich glaube, es ist nicht in Echtzeit. Die Antworten werden halt gespeichert. Aber du lernst an diesem Lagerfeuer eine andere Person, die wirklich existiert, irgendwie in diesem Bereich kennen. Ich fand das total spannend beim Thema Freundschaft, wo sich plötzlich unsere Antworten, wir haben uns ja nicht abgesprochen oder so, aber unsere Antworten waren so ähnlich und es war teilweise so rührend, auch weil es halt anonym ist, können natürlich Personen auch viel mehr von sich preisgeben, als wenn sie jetzt dich auf der Straße treffen oder so. Aber das war so ein schönes Ding, dass ich da rausgegangen bin nach diesem Gespräch und dachte, okay, ich muss jetzt noch weitere Gespräche führen. Die waren alle nicht mehr so intensiv wie dieses Freundschaftsding, aber ich war so total, du weißt auch nicht, ist das jetzt eine weibliche Person, ist es eine männliche Person, wie alt ist die Person, du hast gar keine Informationen und trotzdem baust du dann irgendwie so eine kleine Verbindung zu dieser Person auf und das ist eine so geniale Idee und ich hatte da echt große Freude dran bisher, das zu spielen. Fireside Feelings.
Fireside Feelings, ja, du hast schon recht gehabt. Ich glaube, das hört sich interessant an, aber nicht für mich. Mhm. Aber ja, für diejenigen, die es mögen, greifen einfach zu.
So sieht's aus.
Ich habe noch ein paar Brettspiel-Smalltalk-Geschichten. Ja. Und zwar Nummer eins ist erstmal das, dass unser langjähriger Zuhörer, der Holger, wirklich Hörer der ersten Stunde und mein guter Freund, mit dem ich seit Ewigkeiten der Ringkrieg spiele. Und zwar haben wir auch eine Zeit lang zum Beispiel X-Wing gespielt, da erinnere ich mich noch dran. Und da hatte der Holger das damals schön bei sich zu Hause aufgebaut auf einem erhöhten Tisch, sodass man da hervorragend dran stehen konnte. Und da haben wir damals schon so gescherzt, ach, das ist eigentlich perfekt und das gibt es viel zu wenig. Und der Holger hat jetzt tatsächlich selber, der ist handwerklich begabt, ganz anders als ich, der hat jetzt einen Brettspieltisch sich selber gebaut, aber als Stehtisch. Und ich hatte jetzt, war jetzt noch nicht da, um ihn ausprobieren zu können, aber ich fand die Idee super gut, weil ich selber, und das ist wahrscheinlich nicht für jedermann, ich habe das ganz oft, gerade bei komplexeren Sachen, gerade wenn wir jetzt irgendwelche Sachen mit Figuren, Miniaturen schieben, ich liebe es dabei zu stehen. Und dann steht man ja oft auf und dann hast du ist der Tisch so niedrig und dann macht ne, man beugt sich dann da drüber und das ist irgendwie nicht ideal. Und gerade für so Tabletop-Spiele, für so ein X-Wing und so weiter, finde ich das eine unglaublich smarte Idee, weil dazu stellst du dir natürlich trotzdem noch ein paar Barhocker dahin mit so einer Rückenlehne und so weiter, weil du natürlich auch zwischendurch dich mal hinsetzen willst. Und das Stehen ist ja auch anstrengend. Aber das fand ich einfach eine hervorragende Idee. Ich schau mal, ob wir davon ein paar Fotos in die irgendwie verlinken können in den Shownotes, weil das würde ich selber auch gerne haben wollen.
Das kann ich verstehen, ja. Das klingt nach einem coolen Ding, aber ich glaube nicht, dass ich das brauche. Muss ich auch sagen. Also klar, ich finde das cool, dass man dann auch einen Tisch hat mit hoch und wo du irgendwie dran stehen kannst, aber ich spiele ja, du weißt es ja, eigentlich kein Tabletop und ich glaube, das ist dann wirklich eher so ein Tabletop-Action-Ding wahrscheinlich, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, auch wenn ich an so Wasserkraftpartien denke, wo dann ja doch immer alle irgendwann stehen und gucken oder sowas. Ich freue mich, das mal auszuprobieren. Andromeda's Edge oder sowas da dran zu spielen. Also ich mag das. Ich mag auch dieses Stehen, so ein bisschen rumlaufen, gerade bei einer langen Partie. Und ich kann vollkommen verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Aber trotzdem mal, also ist genau mein Ding. Ich freue mich auf die erste Partie an diesem Tisch.
Kann ich absolut verstehen, ja.
Hast du noch was im Bereich der Brettspiele?
Ja, ich möchte einmal meine große Begeisterung teilen, die unsere lieben Kollegen von den Spiele-Dinos, die haben ja Firma, ne? Für Brettspiel-Zubehör, aber die haben jetzt auch einen Verlag gestartet und ich muss sagen, dass ich häufig auch mal den einen oder anderen Tipp, weil die viel auch aus dem englischsprachigen Bereich spielen, auch von denen habe. Und die haben jetzt einen Verlag quasi gegründet und haben das sagenumwobene Draft and Write Records nämlich gesigned. Das heißt, es wird eins der beiden Spiele sein, die direkt rauskommen werden bei denen. Und da bin ich begeistert, weil das ist ein Spiel, wo ich gedacht habe, meine Güte, warum macht das denn keiner auf dem deutschen Markt? Ich habe das so vielen Leuten gezeigt, meine Eltern spielen das rauf und runter, obwohl es auf Englisch ist, also es ist relativ sprachneutral. Aber ich dachte mir so, warum bringt das denn keiner auf Deutsch? Das ist doch total easy und Inside-Up-Games, das sind ja auch die, die Erde zum Beispiel gemacht haben. Also Skellig hat zumindest von denen schon mal was verlegt. Und ich dachte, warum verlegt denn da keiner was? Das ist so ein schönes Ding, was ich damals im Kickstarter gebackt habe. So ein Drafting-Spiel mit Flip and Ride, also kein Flip and Ride, sondern ein Draft-and-Ride-Spiel quasi. Und wir versuchen, so eine Band zu gründen, die Synergien gut zu machen, zu vermarkten. Es gibt verschiedene Strategien, wie man gewinnen kann. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, das ist ein absoluter Geheimtipp, den man einfach ja gut und gerne mal in die Welt hinaus posaunen kann. Und da habe ich mich gefreut und dachte, na, dann haben wir doch vielleicht die Hoffnung, dass die ein oder anderen Geheimtipps, dass ich denen vielleicht auch mal was drüber schicke und sage, guckt euch das mal vielleicht an. Vielleicht haben wir hier nochmal einen neuen Verlag, der sich auch an ein paar schöne englische Titel ranwagt, die irgendwie vergessen wurden. Vielleicht finden wir heute auch noch den einen oder anderen in der 2023er Folge.
Ja, finde ich gut. Also das, du bist ja ein großer Fan davon. Ich denke, ja, ich werde dann warten, bis es auf Deutsch verfügbar ist und auf jeden Fall dann mich zu einem der ersten Kunden zählen dieses neuen Verlags.
Ich glaube, dir könnte das auch gefallen, gerade deiner Frau. Ne? Also dieses locker leichte Ride-Game mit Drafting-Element funktioniert zurzeit auch gut.
Ja, wir sind ja beide so gar nicht in diesem Musik-Game drin. Ne? Das ist ja so.
Ich schon.
Ja, das wissen wir, danke. Aber ich nicht. Also ja, zumindest nicht so, dass ich mich da also für jetzt groß begeistern ja, könnte. Ja.
Aber so krass ist das Thema jetzt auch nicht präsent. Klar, du baust deine Band auf und so. Das ist halt schön thematisch, aber es ist jetzt nicht so, dass du da Vorwissen bräuchtest. Du weißt, dass eine Band zum Beispiel auch jemanden braucht, der hinter der Bühne arbeitet und so. Das ist jetzt kein Fachwissen.
Es nee, halt genau, aber ich dachte, du, also die Mechanik muss schon herausstechen, weil das Thema ja mich da quasi so gar nicht interessiert.
Ja, ja, ja.
Ich war einmal in meinem Leben auf einem Konzert und das crazy war so auch, ja, und das war das so, wo ich denke, oh, hoffentlich komme ich bald weg hier.
Okay.
Ja, daher, das ist alles nicht so meine Welt, aber ja, das Spiel, wenn eine Mechanik reicht, eine gute Mechanik bin ich ja leicht mitzukriegen. Apropos gute Mechanik, das ist nochmal kurz ein kurzer Blick auf Gamefound, wo ein Kickstarter läuft, sag ich jetzt, ja, aber eine Kampagne und zwar The Lord of the Rings, The Confrontation. Und das ist eine Interpretation vom Knizia von Stratego, würde ich sagen. Also Stratego erstmal hervorragend.
Das ach, ist, ja.
Das da habe ich so viel Zeit mit verbracht. Übrigens auch mit dem Holger früher mal. Wo man sich wirklich dann schon überlegt hat, wie stelle ich die Fackeln auf, die Figuren auf mit der Fahne, wo verstecke ich die Fahne? Der gute Trick, die Fahne dann auch mal direkt in die erste Reihe zu stellen. Mhm. Ob das so ein guter Trick ist, weiß man wohl nicht. Aber ich erstmal vielleicht zum Spiel selber. Wir wollten seit Ewigkeiten her eine Folge machen, wo wir über so eBay-Schnäppchen reden. Und da wäre immer mein Titel gewesen, Herr der Ringe, und auf Deutsch heißt es Die Entscheidung. Und das, ich mag das Spiel super gerne, vor allem für den Preis, der dort angegeben ist, denn das kriegst du, ist nicht mehr im Handel meines Erachtens nach, und das gibt es auf eBay-Kleinanzeigen für 8 Euro, für 10 Euro, ich gehe das hier gerade mal durch, 12 Euro, natürlich gebraucht, 8 Euro, ne, noch Versand drauf. Also du bist mit 13 Euro dabei, da hast du dieses Spiel und das ist echt mal ein schönes, kleines Zwei-Spieler-Ding zwischendurch. Kann ich empfehlen, also wenn du es noch nicht gespielt hast, glaube, das könnte dir gefallen. Das wäre auf jeden Fall ein ganz großer Tipp bei mir. Und das gibt es jetzt, wie auch so viele Spiele momentan, als super Deluxe-Version. Und da wollte ich einfach zwei Sachen. Ich glaube, ich werde es mir holen, weil ich einfach süchtig nach solchen Titeln bin. Aber
und Herr der Ringe, natürlich, ja klar.
Und Herr der Ringe, genau. Es macht keinen Sinn, glaube ich. Ich glaube, das Spiel ist eher so als kleines Spiel gedacht, wo ich sage, das ist ein super Schnäppchen für die 15 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Aber wenn du jetzt hier bei diesem großen Ding für 120, das gibt das Spiel, glaube ich, eigentlich nicht her. Ja, ich werde nicht das tun, was ich hier predige. Aber ich wollte trotzdem mal darauf hinweisen, es gibt eine super Deluxe-Variante für 2000 Euro.
Ach,
mit Tisch. Also ich weiß nicht, falls du gerade da raus, da gibt's, haben 97 Leute gebackt und das ist so ein kleiner Stehtisch, also nicht Stehtisch, aber so ein kleiner Holztisch, also wirklich klein. Ich bin kurz schwach geworden. Ne? Also der Verstand sagt natürlich, das nicht zu backen. Aber
du erinnerst dich noch an die Bogen von Burgund Special Edition mit diesen tollen 3D-Teils, ne?
Ja, natürlich. Und das war ja aber auch ein Fehler, der mir bewusst war, den ich einfach haben wollte.
Ja, ja.
So. Das habe ich ja gesagt, dass das keinen Sinn macht. Also das war mir schon klar. Aber hier, das wäre schon so, wenn er das, aber das wird nur rumstehen. Ne? Aber das ist wirklich so schön gemacht. Es ist aber ultra geil.
Völliger Quatsch. Also das ist schon, da muss ich hier ausreden, das ist natürlich wirklich völliger Quatsch.
Oh, ich mal gucken, ne? Also das darf die Frau natürlich nicht mitbekommen. Na gut. Ich habe ja gerade schon Agricola, die crazy Version hier gebackt.
Ja, eben.
Müssen wir jetzt erstmal sparen.
Eben. Das ist crazy. Kann ich aber verstehen,
sieht schon richtig das fett natürlich aus,
auch mit dem, ja, mit aber dem, 2000 Euro ist halt Bullshit.
Ja,
also 200 hätte ich gesagt, okay, ja, aber 2000?
200 kostet ja die normale, also es ist ja ein richtiger Holztisch, ne? Also mit Schubladen da drin, das sieht ja schon sehr hochwertig aus. Ne? Also
das kannst du auch vor deiner Frau nicht verbergen.
Schwierig.
Das ist sehr schwierig.
Den lagere ich dann bei dir.
Ja, nee. Dafür habe ich zu wenig Platz. Ja, trotzdem cool, ja.
Nun gut.
Okay, dann lass uns doch mal mit dem richtigen Thema hier starten.
Starten wir in das Jahr 2023. Wir haben uns vorgenommen, wir gehen einfach mal durch die Boardgame Geek Ranks durch. Ja. Wir sortieren das jetzt mal danach. Also das ist dann das englische Release-Datum. Würde ich sagen, vollkommen in Ordnung. Den Aufwand machen wir uns jetzt nicht noch zu schauen, was denn die deutsche Variante dann da rausgekommen ist.
Ja.
Und ich fange mal an. Da haben wir auf Platz Nummer 11 mittlerweile Dune Imperium Uprising.
Ja, was soll ich dazu sagen, Stefan? Ja. Du hast immer noch nicht gespielt, das ist eine Schande. Ich finde es immer noch
unfassbar. Also erstmal ist das, Moment, Einspruch, euer Ehren. Da zeigt sich mal wieder, wie wenig du mir zuhörst. Das ist ein Satz, den meine Frau hätte sagen können jetzt. Wir haben darüber gesprochen, mein Freund, in dieser Folge ausgiebig, dass ich es doch endlich gespielt habe.
Guck mal, wie viele Folgen wir aufgenommen haben. Das ist gar nicht in meinen Kopf.
Da habe ich noch erzählt von unserer Arbeitsgruppe. Da haben wir es gespielt und da habe ich dann natürlich gesagt, wie begeistert ich davon bin, weil ich ja Dune Imperium schon gefeiert habe und für mich das wirklich nochmal so ein Upgrade war.
Ja.
Welches auch viele der wenigen Schwächen, wenn man sie so nennen möchte, behebt. Und ganz, ganz tolles Ding. Und das Krasse ist ja wirklich, dass du jetzt hier siehst, dass ja das normale Dune Imperium auf Platz 6 und jetzt das Uprising auf Platz 11, also da beides gut vertreten. Und ich würde davon ausgehen, dass langfristig das Uprising weiter nach oben zieht und vielleicht das normale Dune Imperium abfällt.
Ja, wobei wir haben ja häufig eher das Phänomen, dass das Original länger oben bleibt, ne? Weil, weiß ich nicht, viele auch sagen, es reicht auch. Keine Ahnung warum. Aber also ich habe es dieses Jahr auch schon mal gespielt, nochmal, und bin nach wie vor sehr begeistert, auch wenn ich immer noch so ein bisschen unsicher bin, ist es nicht vielleicht mit den Würmern ein bisschen too much, dass man da doppelt so viele Punkte kriegt in den Konflikten. Aber würde sagen, nein. Also das ist so ein Hintergedanke, den ich immer habe, aber es versichern mir auch alle, die irgendwie Dune Imperium Uprising gespielt haben und dann wieder auf die Version von vorher auch mit Erweiterung zurückgegangen sind, dass sie gesagt haben, nee, das ist irgendwie, fühlt sich das andere jetzt doch ein bisschen älter, altbackener an. Und ich glaube, gerade die Spione sind eine sehr, sehr coole Neuerung, die man auch schnell irgendwie übersieht bei diesem Spiel neben den Sandwürmern. Und also Dune Imperium ist sowieso ein super Spiel und mit Uprising haben sie einfach etwas geschaffen, was jetzt auch noch mal langfristiger wahrscheinlich bleibt. Also von daher würde ich sagen, das hat die Zeit schon mal überstanden, wobei es auf Deutsch ja auch etwas später erstmal gekommen ist. Ich glaube, erst letztes Jahr. Ne? Von daher ist das in Deutschland dann vielleicht auch normal, dass es sich noch so lange hält. Aber es kommt ja international auch einfach fantastisch an. Platz 11 bei Boardgame Geek schon nach so kurzer Zeit. Das ist schon
toll. Ja, und generell halt eines der besten Spiele überhaupt. Also ein All-Time-Favorite.
Ja, auf jeden Fall. Top 100 Titel. Ne?
Und dann, ob sich das nächste Spiel etablieren wird, so langfristig, weiß ich nicht. Bei mir persönlich jetzt nicht so. Ich fand die Idee nett und wir reden hier über Sky Team. Und das würde ich sagen, ist so bei mir, wie so viele Spiel des Jahrestitel, oft so, ja, nett, 7 von 10. Kann man machen, muss man nicht.
Für mich ebenso. 7 von 10 habe ich hier auch eingetragen tatsächlich. Ich habe letztes Jahr noch ein paar Partien gespielt und habe mir die Erweiterung geholt und die habe ich dann nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht. Ich finde, das Spiel ist gut. Ich hatte es ja auch zwischendurch wieder verkauft auf Englisch, damit ich es auf Deutsch auch für die Arbeit hole und da sehe ich auch einen guten Kontext. Mir ist das insgesamt ein bisschen zu repetitiv, glaube ich, auf Dauer. Deshalb denke ich auch nicht, dass sich das bei mir ewig halten wird. Ich finde es trotzdem eine schöne Idee einfach. Und Sky Team ist auf jeden Fall auch ein verdienter Spiel des Jahrestitel gewesen, in meinen Augen.
Ist auf jeden Fall innovativ, ne? Und das also wirklich auch, und das Nette natürlich auch gemacht, dass sich die immer komplexer wird, Schwierigkeitsgrad sich erhöht, du immer mehr Sachen machen kannst.
Ja,
passt. Aber ne, ist jetzt auch erstmal hier ja auf Platz 35 in der BGG-Liste. Das ist ja auch schon mal für so einen
sehr
Titel auch sehr hoch. Ne? Das ist ja
gerade für ein Spiel des Jahrestitel. Ne? Also es ist, spricht ja erstmal, ein Spiel des Jahrestitel spricht ja jetzt nicht die klassische Boardgame-Geek-Community an. Ne? Aber das zeigt einfach, dass ich glaube, das war ein ganz von der Szene getragener Spiel des Jahres-Pick. Sonst wäre es nicht so weit oben, auf jeden Fall.
Und dann ebenfalls auch überraschend, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass neuere Titel es leichter haben, da hochzukommen. Platz 43, Hegemonie, etwa ein Spiel, welches du jetzt gerade vor kurzem gespielt hast und glaube ich auch darüber berichten wirst in einer der nächsten Gespielt-Folgen eventuell.
Ja, dafür müsste ich es halt noch ein, zweimal spielen, weil ich glaube, wir haben ja auch so ein bisschen das Credo, dass wir hier keine oder selten über Ersteindrücke sprechen, außer in irgendwelchen Special-Formaten, sondern dass wir ja eher dann auch eine fundierte Meinung haben. Und darüber eine fundierte Meinung zu haben, das wird noch schon so ein, zwei Partien, glaube ich, dauern. Ich kann nur sagen, dass der Ersteindruck hervorragend war. Ich fand das ein thematisch eindrucksvolles Spiel, was auch mechanisch sehr gut umgesetzt war. Ich glaube, dass die Klassen ein bisschen unterschiedlich schwer auch zu spielen sind. Das ist ein Spiel, was von der Politik am Tisch natürlich lebt und auch von einer, ich sag mal, lockeren Stimmung, wenn da irgendwie nur Leute sitzen, die sich da schweigend in ihre Klasse da rein vertiefen, das ist dann nicht unbedingt förderlich, glaube ich, fürs Spiel. Aber ich habe unbedingt Bock, noch weitere Partien zu spielen und ich vermute auch, dass es bei mir auch einen hohen Stand haben wird, mit dem Hintergedanken, das ist ein Eventspiel, da muss man sich genau dafür treffen, das ist vielleicht an einem Brettspielwochenende sinnvoll oder so, das machst du nicht mittwochs abends. Da lädst du zu ein. Und ich finde, davon gibt es ja auch nicht so immens viele Spiele und Hegemony hat mir da schon sehr gut gefallen.
Ja, würde ich auch super gerne spielen. Ein asymmetrisches Eurogame, aber zeitlich momentan weit weg. Dann gefolgt davon Age of Innovation auf Platz 62 als finde ich hervorragend. Also das ist
Du hast das gespielt?
Ich habe es
gespielt. Du hast nicht drüber gesprochen.
Ach so, Moment mal. Jetzt ich habe
siehst du. Oder hast du es verwechselt?
Gut, ich habe es verwechselt tatsächlich gerade mit dem wie heißt die Space-Variante davon, die hier irgendwo links
Gaia Project.
Gaia Project, genau, richtig. Ja. Moment, Age of Innovation, genau, das habe ich einmal gespielt und da hatte ich irgendwie die gleichen Kritikpunkte wie Terra Mystica. Weiß nicht, ist jetzt nicht so meins. Ich kann verstehen, dass es da oben ist, dass Leute es mögen, aber für mich ist Gaia Project nach wie vor immer die beste Wahl von den dreien.
Ja, ich habe es auch nicht gespielt, muss aber auch sagen, dass ich mit allen drei Titeln jetzt nicht die Riesenverbindungspunkte habe. Ich habe Gaia Project und Terra Mystica gespielt und fand die beide auch ganz cool, aber das ist nicht die Art von Spiel, die ich so gerne spiele, weil es halt auch eigentlich am besten zu viert ist. Und dann im Eurogame-Style, da muss man genau die richtige Gruppe auch für haben und sonst dauert es auch ein bisschen zu lang und man hat da nicht so eine Stimmung am Tisch, finde ich. Ich finde die Mechaniken aber einfach sehr cool, auch bei allen Titeln. Die sind ja alle recht ähnlich.
Genau, genau. Die Besonderheit hier natürlich, dass das vor allem komplett, also komplett, in aber glücksunabhängig ist. Ne? Du hast eigentlich keine Glückselemente, sehr vorhersehbar. Daher glaube ich, also ich habe das Gaia-Projekt dann auch mal eine Zeit lang viel online gespielt auf Boardgame Arena. Mhm. Und dann auch kommt dann, glaube ich, schon irgendwie so der Punkt, wo viele Sachen auch so ein bisschen sich, also wo sich so gewisse Patterns etablieren. Durch die Siegpunktvergabe ist natürlich trotzdem immer ein bisschen unterschiedlich, aber aber wenn man das sucht, ist das auf jeden Fall hier, wird man fündig. Findet zu dritt geht das übrigens auch hervorragend.
Ja.
Dann haben wir noch Ticket to Ride, Legacy of the West. Haben wir beide, glaube ich, nicht gespielt, ne?
Nee, ich bin auch kein Ticket to Ride-Fan. Ich mag das überhaupt nicht. Und von daher habe ich das auch bewusst ausgelassen.
Du magst es nicht? Also nee, in Form ich mag von.
Einfach, ich mag die Art nicht. Irgendwie dieses mit diesen Routen bauen und so. Ist nicht meins. Also ich mag die Mechaniken einfach nicht. Ist für mich kein spannendes Spiel, aber das Spiel hat ja trotzdem viele Fans, von daher. Ja.
Hast du mal Etnos gespielt?
Nee.
Das war vielleicht eher dann Your Cup of Tea. Das finde ich auch, wäre auch so meine bevorzugte Wahl. Das ist halt so ein bisschen der Ticket-to-Ride-Mechanismus, aber noch mit etwas mehr Spiel dabei.
Ja.
Also da hast du noch, wenn du auslegst, so bestimmte Fähigkeiten dabei. Gab es jetzt eine Neuauflage zu mit neuem Design, Artwork, dies, jenes? Kann ich empfehlen. Dann der nächste Titel, den du ja, also wir haben ja über die Weiße Burg gesprochen in einer Gespielt-Folge. Und dann haben wir beide gesagt, so 7/10 geht so, ist okay, kann man machen. Ja. Und dann ist ja Folgendes passiert, dass du dir die Erweiterung zugelegt hast und auf einmal zurückkamst und sagst, Stefan, ich verstehe nicht, wie wir das Spiel nicht so feiern konnten.
Ja, bin ich auch immer noch der Meinung. Du hast die Erweiterung, glaube ich, immer noch nicht gespielt.
Habe ich nicht gespielt. Nee, ich habe tatsächlich, nachdem du das geschrieben hast, habe ich noch mit Base Game gespielt. Ja. Habe ich gedacht, nö, es ist genauso, wie ich das eingeschätzt habe. Ist okay, kann man machen.
Ja, nicht also verkehrt. Ich habe das Base Game bei Board Game Geek auch bei einer 7 eingeordnet. Ich finde, das ist ein solides, ganz, ganz gutes Ding.
Ja,
ich finde,
ja.
Mit der Matcha-Erweiterung wird es für mich zu einem fantastischen Spiel. Also wirklich, du wirst es in meiner Top 100 später noch merken. Das ist eins meiner liebsten Eurogames. Und ich weiß nicht, ob das die Erweiterung jetzt nur ist oder ob ich das Spiel jetzt auf dem falschen Fuß erwischt hatte beim letzten Mal. Aber ich finde, die Matcha-Erweiterung, die Tee-Zeremonie heißt sie auf Deutsch, die finde ich einfach fantastisch. Und die macht so vieles richtig bei diesem Spiel, die ist natürlich nicht im Jahr 2023 rausgekommen, aber die hat das Spiel für mich sehr aufgewertet. Ich weiß auch, dass der André zum Beispiel, auch einer unserer Hörer, und mit dem spiele ich ja sehr viel, mit dem habe ich auch die Matcha-Erweiterung zum ersten Mal gespielt. Also er hat sie zum ersten Mal mit mir gespielt und er hat auch mich abgezogen, natürlich. Der André zieht einen Eurogames immer unfassbar ab. Aber diese Matcha-Erweiterung ist sehr intuitiv für die Leute, die das normale Spiel kennen, bringt aber jedem nochmal unfassbar viele neue Möglichkeiten rein in die Überlegung. Das heißt, du musst denken, wenn mir war die Weiße Burg dann doch ein bisschen zu wenig Möglichkeiten in dem Zug. Es ist dann doch, ich will nicht sagen, es ist zu klar, aber die Strategien sind ein bisschen begrenzt. Mit dieser Erweiterung kommen so viele neue Felder hinzu und es kommt noch eine neue Leiste dazu, mehrere Möglichkeiten, noch mehr Punkte zu bekommen, dass ich ehrlicherweise sagen muss, für mich gehört es mittlerweile zu eins der besten Eurogames, wenn wir in, oder Dice Placement Games, wie auch immer, wenn wir es mit der Erweiterung betrachten. Und da haben wir dann irgendwie der Weißen Burg schon ein bisschen Unrecht getan oder eben auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das Base Game würde ich jetzt auch so erstmal nicht mehr spielen wollen.
Ja, genau, weil dann hätte ich ja gesagt, es ist ja schon deine Empfehlung, ja, die Weiße Burg, aber eben mit Erweiterung.
Genau, und der André hat es nochmal deutlich gesagt beim letzten Mal, die Rote Kathedrale ist genau umgekehrt. Bei der Roten Kathedrale ist das Base Game super und er mag die Erweiterung zum Beispiel überhaupt nicht.
Mm-hmm.
Ja, und ich glaube, dass der Weißen Burg das gut getan hat, es so rauszubringen, weil es halt dadurch eine größere Spielerschaft auch irgendwie angelockt hat, ne, weil es relativ zugänglich ist und eben in einer kurzen Zeit zu spielen ist. Und mit der Erweiterung hat jeder drei Züge mehr. Aber dadurch gewinnt das Spiel an Tiefe. Und ich glaube, das ist das, was wir beide so im Grundspiel ein bisschen vermisst haben, dass es dann doch ein bisschen zu flach geblieben ist über die kurze Zeit. Und das bringt die Matcha-Erweiterung halt mit.
Ja gut. Ja. Wenn,
jetzt habe ich dich schon wieder bequatscht. Jetzt spielst du nachher wieder das Grundspiel und dann sprichst du nochmal und sagst, hey, immer noch nicht.
Das Grundspiel ist nicht gut.
Ja.
Dann glaube ich, ein Spiel, was wir beide nicht gespielt haben. Du sowieso nicht, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich spielen möchte. Great Western Trail New Zealand. Great
Kommt
Western
ja
Trail,
sehr gut an.
Hervorragender Titel. Und dann gab es ja Argentinien nochmal. Ne? Also man hat halt Great Western Trail genommen und noch komplexer gemacht. Also noch mehr Zeugsregeln dazu. Und von diesen Erweiterung wird halt die New Zealand-Geschichte als die beste empfunden. Ja, keine Ahnung. Ich habe da null Bedürfnis, das zu spielen, weil ich finde Great Western Trail an sich perfekt. Ich habe jetzt letztens nochmal die, also jetzt gab es ja die, die habe ich gespielt, aber nur bei Board Game Arena, die so eine vereinfachte Version, also sind sie in die andere Richtung gegangen, wie El Paso, glaube ich. Müsste jetzt googeln. Da habe ich auch gedacht, ach nee, warum? Ich brauche einfach das Great Western Trail. Das ist für sich genauso richtig. Also das ist genau das perfekte Spiel. Ich brauche es nicht komplexer, ich brauche es nichts weniger. Gib mir das. Und alles andere, nein, danke. Kann mir auch vorstellen, dass natürlich, also meine Vermutung wäre, und das ist jetzt natürlich wirklich nur eine Vermutung, dass Neuseeland dann wahrscheinlich deshalb gut ist, weil das Grundprinzip so stark ist, aber keine Ahnung.
Ich halt wahrscheinlich muss ähnlich es nicht wie bei auch Dune Imperium Uprising, dass viele halt sagen, das ist für mich nochmal eine bessere Version. Ich glaube, es ist nur ein bisschen komplizierter oder so, aber mich spricht es halt wegen des Themas auch nicht an.
Bei Dune Imperium Uprising, also ich würde das jetzt nicht vergleichen, weil Dune Imperium Uprising, würde ich sagen, da werden auch schon Spielschwächen beseitigt und Sachen gefixt von dieser Base-Version.
Aber das weißt du ja nicht,
interpretiert.
Ob das so ist. Bei New Zealand, weißt du es ja nicht, ob das so ist, wenn wir es noch nicht gespielt haben. Kann ja auch sein.
Ja, kann auch sein, aber die Core-Idee davon ist ja schon, dass es das komplexere Spiel ist. Also das ist ja schon, jetzt wieder gefühlt irgendwie, ich habe mir die Reviews angeguckt und das sagt ja, ne, also die steht ja auch bei einer 4,0.
Ja.
Und daher hätte ich jetzt gedacht, also wahrscheinlich, also garantiert kein schlechtes Spiel, aber ich brauche es nicht, habe da jetzt wenig Ambitionen, das spielen zu müssen. Ein Spiel hingegen, was ich aber brauche und was ich nach wie vor hervorragend finde, und das ist, glaube ich, wieder eins der Spiele, wo wir meinungstechnisch weit auseinanderliegen,
aber sehr
ist
weit,
Darwin's Journey. Hervorragendes Eurogame. Und das ist auch ein weiterer Top-Titel aus dem Jahrgang. Simone Luciani. Flop-Titel, Gott.
Ich fand es schon echt nicht gut. Also ich habe eine 5,5 bei BGG gegeben.
Warum nicht? Was kritisierst du an dem Spiel?
Ich fand es super uninspiriert und langweilig. Ich finde, da ist nichts großartig Neues.
Das ist ja sehr allgemein.
Ja, aber das ist, ja, dass du die Worker da so ein bisschen ausbildest oder so mit diesen, wie nennt man das, diesen Schriftrollen und so, ich weiß nicht. Ich fand, das ist sehr, sehr statische, trockene Eurocost mit aufgesetztem Thema. Das hat mich einfach überhaupt nicht gereizt. Simone hat es auch nicht gefallen. Das war so ein Ding, dass ich dachte, boah, okay, das soll jetzt so gut sein? Weiß ich nicht.
Aber wie kannst du denn ein Reds of Vista feiern und sagen, das hier ist uninspiriert?
Reds of Vista hat ja einen interessanten Auswahlmechanismus mit den Ratten, dass ich entscheiden muss, in welche Sektion aktiviere ich etwas, diesen Multiplikator zu haben. Das ist super entscheidend. Hier ist es nämlich mir, das ist auch das einzig Gute bei Darwin's Journey, ist dieser Auswahlmechanismus mit diesen Workern, die du dir upgraden kannst, damit du eben andere Aktionen machen kannst. Das finde ich auch ganz nett, aber das Drumherum ist mir halt zu mau. Das ist halt, weiß nicht, vielleicht ist auch meine Erwartungshaltung zu groß an Simone Luciani, aber ich fand, das ist eins seiner schlechtesten Titel für mich. Und gut, der hat ja auch fast nur gute gemacht, ne? So ist ja nicht, aber also ich habe da so ein bisschen das vermissen lassen, dass das wirklich aus dem Jahr 2023 ist. Das war für mich so ein Titel, der hätte auch 2020 locker erscheinen können. Wäre genauso gewesen.
Ich finde es ist bezeichnend für ein Spiel, welches 1A gut durchorchestriert ist, welches so starke Mechaniken hat, dass es immer wieder interessant ist, einfach zu spielen, ne? Wo du sagst, ja klar, das habe ich nach der ersten Partie durchblickt, in Anführungsstrichen, aber das macht immer wieder Spaß. Es hat diese schönen Kettenzug-Elemente, wo du gucken musst, wie komme ich dazu, wie mache ich meine Züge, was machen die anderen? Du hast die Interaktion einfach, ne? Wo gehen die hin, auf welche Felder, wo bewegen sie sich auf der Karte, was kann ich da holen? Und daher, ja, also verdienter Top 100-Titel.
Nicht.
Und nicht, ja. ja. Nächster Titel, Voidfall.
Ja, interessanter Titel, würde ich sagen. Ein Titel, der so gehypt war wie kaum ein anderes Spiel in den letzten Jahren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, auf wie vielen Messen die vorher schon standen mit Prototyptischen und viele Leute gesagt haben, meine Güte, das ist ja genial. Und auch ich war natürlich dieser Werbung verfallen, weil es sieht halt unfassbar cool aus am Tisch. Und ich glaube, wir haben da eine ähnliche Meinung zu. Für mich ist das ein 7/10 Spiel. Ich finde das cool, aber es ist einfach zu brachial, es ist zu viel. Ja, das Spiel hat unfassbar viele Möglichkeiten, Aufbauten. Es ist zu zweit irgendwie auch nicht konfrontativ genug. Es ist, glaube ich, aber auch generell nicht konfrontativ genug für diese Art von Spiel, was ich erwartet habe. Und es ist, dauert einfach unfassbar lange Zeit aufzubauen. Also, und es anderen Leuten zu erklären, ich glaube, das war ja auch so dein Hauptproblem, weswegen es nicht mehr auf den Tisch kam, ist einfach, das ist so, als würdest du gerade eine PowerPoint-Präsentation für eine halbe Mannschaft halten. Das ist einfach super anstrengend.
Ich möchte das Spiel mögen.
Genau,
das ist ein guter ich ja, will gut, das Spiel, ja. Und wir seit Ewigkeiten sagen wir schon, ja, ich möchte es mal in einer kleineren Runde spielen. Und die letzten Runden waren einfach too much für mich. Also eine Stunde vorher allen alles erklären, das ist schon anstrengend. Dann während des Spiels noch 5000 Fragen. Also es war für mich einfach harte Arbeit. Gerne mache ich das normalerweise, aber das war in dem Fall schon, das hat mich schon sehr belastet. Und dann war mein Hauptkritikpunkt zu dem Zeitpunkt wirklich, dass von der langen Spielzeit die ersten Stunden es diesen Punkt hat, wo es meine Aussage war, es hätte mir nicht egaler sein können, was die anderen da machen.
Ja, genau, genau.
Es hat halt dieses Element, dass jeder immer so gucken muss. Ne? Die Besonderheit bei dem Spiel ist ja der deterministische Kampf. Ne? Also du weißt, wenn du in den Kampf gehst, was passiert und wie der Ausgang sein wird. Und das
der ist auch gut.
Und das ist eigentlich mal erstmal was Innovatives, was Schönes und das ist immer so, aber die Interaktion findet dann sozusagen so dieses Hochrüsten statt, sodass man immer guckt, dass man möglichst teuer ist, angegriffen zu werden. Aber ja, ich muss dem Spiel nochmal eine Chance. Ich finde es eigentlich sehr cool. Es ist gut gemacht. Es ist toller Weinclash-Titel eigentlich. Mal schauen.
Ich finde auch, und das ist so ein bisschen das Ding, diese Lücke, die ich irgendwie nach Voidfall hatte, hat für mich auch Andromeda's Edge ausgefüllt. Bei Andromeda's Edge ist genau die richtige Mischung für mich von Eurogame-artigen Elementen, Interaktion und trotzdem diesen KI-Kampf, diesen Kampf gegen die unbekannte Bedrohung, die wir in Voidfall eben auch haben. Ich fand nur, dass das in Andromeda's Edge einfach unfassbar viel fluffiger ist. Und ich habe so das Gefühl gehabt, bei Voidfall waren viele Sachen unnötig aufgebläht. Und man hätte das Spielgefühl war nicht in Relation zu dem, wie viel Investment man in die Regeln und in die Optionen machen musste. Es war nachher nicht so spannend. Also es hat nicht nachher sich so angefühlt, als hättest du jetzt wirklich das, weiß ich nicht, nächste heavy Ding gespielt, sondern es war so, okay, die Aktion war jetzt auch irgendwie nicht so spannend und okay, das mache ich irgendwann mal, aber das war nicht so, dass ich gedacht habe, okay, das ist gestreamlined irgendwie. Und das kenne ich von Mindclash halt anders, ne? Gerade wenn wir Anachrony uns angucken.
Ich werde es nochmal spielen. Und ich werde es nochmal spielen, ist auch der Satz, der mir zum zweiten Titel einfällt, den ich, ich glaube, nur einmal gespielt habe.
Krass, ne?
Einmal oder zweimal. Ich fand den eigentlich sehr gut. André feiert den ja.
Der hat mich auch abgezogen, natürlich.
Nucleum. Ja. Und schon wieder Simone Luciani hat er abgeliefert hier in diesem Jahrgang. Ist so ein bisschen, wird das immer so platziert als Mischung zwischen Brass und nicht Waterfall, wie heißt das, Barrage, also Wasserkraft. Ja, keine Ahnung. Ich fand es gut, müsste es gerne nochmal spielen. Also das schöne Mechaniken.
Ja, bei mir ist ja Brass auch immer noch irgendwie auch so halb auf dem Pile of Shame. Ich habe das ja nur mal online gespielt, aber da musst du halt auch wirklich mal ein bisschen Zeit investieren. Ich hatte mit Nucleum schon Spaß. Ich fand das ganz cool, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, ja, ich muss jetzt hinterher rennen für die nächste Runde. Hab auch das Gefühl gehabt, dieser Hype war 2023 sehr, sehr stark und 2024 bei der Lokalisierung. Es ist dann aber doch sehr abgeflacht. Viele haben gesagt, oh, das löst vielleicht der Brass ab. Ich bin ja sowieso allergisch gegen diese Sprüche. Oder das wird definitiv nicht passieren. Das ist ein gutes Spiel und das ist auch schön interaktiv, ne? Ähnlich wie bei Brass, dass man eben auch gucken muss, was machen gerade die anderen, wo sind deren Optionen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das zu ähnlich ist, dass das das andere ablöst. Auf gar keinen Fall.
Nee, sowieso nicht. Also Brass ist, wenn nicht vielleicht das beste Spiel ever. An das ist, ja, war gut. Ja. Ja, nochmal spielen. Dann ein Spiel, was nicht gut ist.
Ich find's super.
Ist kann Mischwald dir, auf
das findest du nicht gut?
Doch, nein, also ich möchte das nicht mehr spielen. Also ich hab's.
Okay. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das wäre auch eine vertane Chance für Kennerspiel des Jahres in dem Jahr gewesen. Das sehen ja, glaube ich, viele ähnlich. Also ich sehe das Potenzial. Es hat ja auch, meine ich, den Deutschen Spielepreis gewonnen. Und es ist ein Spiel, was durch die Erweiterung, die jetzt noch dazugekommen ist, immer wieder neue Optionen bekommen hat. Und was ich toll finde, ist, dass in den Erweiterungen auch so ein bisschen diese Strategien immer wieder so ein bisschen ausgeglichen werden, dass manche Sachen eben stärker sind als andere. Die neueste Erweiterung, die habe ich jetzt noch nicht gespielt, die habe ich aber zu Hause, die ist wohl nicht so gut, weil es halt nur 13 neue Karten sind und sonst einen Solo-Modus hat. Das wird unseren guten Kollegen Geno Solo natürlich freuen. Ich muss das auch unbedingt mal ausprobieren, weil ich glaube, das könnte auch ganz witzig sein. Ich finde das Spiel deshalb so gut, weil es so simpel ist und dennoch nachher auch eine gute Spieltiefe hat. Du hast eigentlich nur die Option, Karten zu ziehen oder eine Karte auszuspielen mit deinen Handkarten. Mehr ist es nicht. Und dennoch musst du dann ordentlich Gehirnschmalz wieder investieren. Wann machst du was? Welche Sachen willst du werten? Worauf willst du spielen? Und was die Erweiterungen noch viel, viel mehr reinbringen ist, du hast ja immer mehr Karten. Das heißt, immer mehr Karten werden aussortiert und du kannst dir nicht sicher sein, wie viele Glühwürmchen jetzt in dem Stapel drin sind. Du kannst also nicht sagen, am Anfang des Spiels, ich gehe heute auf die Glühwürmchen-Strategie, sondern du musst wirklich sehr gut gucken, welche Strategie ist überhaupt dieses Mal drin? Und mittlerweile sind, glaube ich, sogar ein Fünftel oder sowas aussortiert wird. Ich glaube, 80 Karten im Spiel zu zweit und da ist ordentlich viel weg. Und das finde ich sehr cool. Die Erweiterung mag ich auch und das Spiel kommt regelmäßig bei uns auch noch auf den Tisch. Und meine Eltern spielen es auch auf und runter tatsächlich.
Ja, und das ist hier wirklich nur Personal Taste, also wirklich einfach nur eine Geschmackssache. Ich wäre sogar bei, also ich würde wahrscheinlich auch so weit gehen, dass ich sagen würde, dass das hat es ja 2024 nur in Anführungsstrichen auf diese Empfehlungsliste geschafft. Und da hätte ich gesagt, oh, er hätte durchaus mehr sein dürfen, weil ich glaube, dass das eigentlich so genau da ganz gut reinpasst. Es ist einfach nicht meins in der Hinsicht. Daher, mir fehlt da ein bisschen was.
Dir ist es einfach zu seicht.
Ja, nee, auch zu seicht auch gar nicht. Auch so, es ist so ein bisschen so, wieder so ein bisschen dieses, mir fehlen dann vielleicht zu, man wird dann wieder so ein bisschen so ein Entscheidungskorridor gedrängt, je nachdem, für welche Strategie man sich dann entscheidet, was einen dann so wieder ein paar Entscheidungen abnimmt, wenn da gewisse Karten liegen, wo es dann klar ist, dass man die nehmen muss. So ein bisschen in die Richtung, plus am Ende dieses Punkte zählen, war es wirklich auch für mich okay. Aber ich glaube, das ist ein super Titel, ne? Also, dass ja, wenn da Leute, also ich könnte mir vorstellen, dass hätte ich ein Brettspielgeschäft, würde ich es wahrscheinlich empfehlen zu gewissen Leuten.
So muss sein.
Und ich meine auch gehört zu haben, dass mit der Erweiterung da auch nochmal viele Balancing-Sachen gefixt wurden, aber ja. Erde haben wir beide gar nicht gespielt, oder?
Doch. Habe ich sehr viel gespielt. Tatsächlich auch im Jahr 2023.
Und?
Und ich würde auch sogar sagen, wahrscheinlich auch fast nur im Jahr 2023. Es steht noch bei mir im Regal. Ich mag das auch gerne. Mir ist das so ein bisschen von den Karten ein bisschen zu langweilig geworden, muss ich sagen. Das ist ja auch so die Hauptkritik, die ich bisher gehört habe. Es sieht super aus. Es hat schöne Kombos, hat so ein bisschen Engine-Builder-Vibes und so. Nur die Effekte der Karten, die tragen leider nicht über so viele Partien. Ne? Also ich habe jetzt so 8, 9 Partien wahrscheinlich, hätte ich jetzt mal getippt, nicht nachgeschaut. Aber dann ist auch so das Gefühl, okay, ich habe jetzt auch gefühlt alle Karten gesehen, auch wenn ich nicht alle Karten ausprobiert habe. Ne? Und da ist Mischwald oder auch gerade ein Flügelschlag auch mal noch mal eine Spur besser irgendwie. Und ich habe das trotzdem noch zu Hause. Wird vielleicht noch mal auf den Tisch kommen, wird vielleicht irgendwann ausziehen. Mal gucken. Ich mag die Optik, ich mag das Thema, ich mag auch den Spielflow an sich, weil es ja dieses Race for the Galaxy-mäßige hat oder nicht, nee, was bei Race for the Galaxy auf jeden Fall Roll for the Galaxy oder hier das Terraforming Mars Ars Expedition, dass du quasi eine Aktion vorgibst und die größere Aktion quasi machst und alle anderen dürfen die kleinere Aktion davon machen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Mechanik. Und von daher, das ist ein guter Titel, wäre für mich jetzt aber auch so eine 7 von 10, würde ich sagen.
Ja gut, dann wieder ein Meinungskonflikt Star Wars Deckbuilding Game. Oh, ja. Wir haben ja jetzt schon oft drüber gesprochen, bei uns übrigens nach wie vor, auch wegen Star Wars, aber auch trotzdem, ich mag die Mechanik, bleibt es da im Schrank, du hast es für dich.
Ich hab's nicht mehr.
Naja, das war mir klar. Alles andere hätte mich überrascht. Du präferierst da, glaube ich, andere Titel. Ne?
Ja, also Star Wars The Deck Building Game ist für mich ein absolutes Beispiel für eine IP ziehen. Ohne das Star Wars hätte niemand dieses Spiel gekauft. Das ist so. Das ist Fakt. Da kann mich auch keiner vom Gegenteil von überzeugen.
Das ist auch Quatsch.
Das ist so. Das ist ein Deckbuilding-Spiel, das keinen interessieren würde, wenn da drauf steht, weiß ich nicht, Rambo-Zambo, The Deckbuilding-Game, keine Ahnung, da sind niedliche Tiere drauf. Es wird keinen interessieren. Safe nicht. Ist so.
Ja, weiß ich halt. Also, das ist ja erstmal eine sehr extreme Aussage und ich würde zum Beispiel sagen, dass du hast ja auch jetzt einfach Titel wie hieß es noch? Infinity, wer ist denn das Beste?
Was?
Ja, der beste, das beste Spiel dieser Art. Gott, ich habe schon so oft drüber geredet. Siehst du mal. Muss ich jetzt nachschauen.
Das weiß ich auch nicht, was du meinst. Nicht auf dem Schlauch.
Ne, das, was Thomas auch so gerne mochte.
Ach so, das mag ich ja auch nicht. Ja.
Wie heißt denn der Titel?
Ja, ich weiß, was du meinst. Imperium.
Das liegt hier.
Wie hieß das denn? Weiß ich nicht.
Muss ich jetzt zum Schrank laufen? Egal.
Egal. Also ich kann hier nur reinwerfen, dass
ich würde nur sagen, das ist ja auch kein Titel und das hat mega gute Mechaniken. Ne? Also es ist wirklich mechanisch, würde ich sagen, in der Gruppe da ganz weit vorne. Und das ist jetzt auch nicht, dass du davon super viel hörst. Deshalb ich erstmal sagen würde, es passt. Und natürlich lebt das hier stark von der, auch von der Star Wars-Mechanik.
Nur davon.
Nicht nur davon. Also ich finde eben schon, dass du eben sagst, du hast halt da eine Auslage, die ist halt eben für beide Seiten unterschiedlich und entscheidest dich, also das ist schon was Nettes.
Das ist für mich das schlechtere Star Realms. Ist so. Punkt. Star Realms ist in jedem Belang besser. Diese gemeinsame Auslage ist eine Farce. Ich sag so, wie es ist. Ohne die IP.
Du sagst so, wie du es denkst.
So wie ich es denke.
Lass uns mal weitergehen.
Ja, trotzdem will ich schon an der Stelle noch mal kurz einwerfen. Der Paul Dennen, der ja auch Dune Imperium gemacht hat und der ja auch Klong gemacht hat, der hat nämlich auch ein ähnliches Deckbuilding gemacht, was ich auch besser finde, was aber keine Star Wars IP hat und deshalb auch keine Sau kennt, das heißt nämlich Eternal. Und das finde ich tatsächlich in dem Bereich auf jeden Fall genauso spannend. Ne, auch da Duell-Ding, kaufst dir Karten, wie auch immer, zack, zack, schnell gespielt. Sammelst ein bisschen Gold noch mit der Erweiterung und so, ist ganz cool. Ja.
Eternal Decks? Oder?
Nee, Eternal heißt das. Eternal Chronicles of the Throne.
Ah ja.
Ja. Die Erweiterungen bringen natürlich noch ein bisschen mehr coole Sachen.
Ich sage ja auch nicht, dass das Deckbuilding-Game das beste Deckbuilding-Spiel ist, so wie das andere Spiele machen, Flip 7.
Ja.
Ich finde es aber eben nicht so schlecht, wie du es machst. Und Far Away haben wir als nächstes, da haben wir jetzt auch schon oft drüber gesprochen. Wenn wir einfach sagen, gehen wir weiter.
Schönes Spiel.
Ja, Thunder Road Vendetta. Kommt
auf Deutsch
und Frosted.
Will ich unbedingt ausprobieren. Ne? So Mad Max-Style durch die Wüste ballern, andere abschießen, das klingt einfach mega nice, ja.
Distilled, weiß ich nicht. Hast du?
Habe ich gespielt, fand ich okay.
Okay, ja. Dann haben wir hier die Astrobienen, Apiary.
Weiß nicht, jetzt können wir natürlich langsam in die Szenen, wo wir sagen müssten, da müssen wir jetzt irgendwann bremsen.
Ja, wir können ja gleich mal dass jeder immer was pickt, einfach so aus der Liste. Da kommen ja noch ein paar coole Titel.
Genau, also Apiary fand ich tatsächlich auch sehr unspannend. Gibt viele Fans von dem Spiel. Meins war es überhaupt gar nicht. Genauso wenig wie Expeditions tatsächlich auch. Das ist ja hier auch auf der
Genau, Filme. Das ist auch dabei. Expeditions habe ich nicht gespielt. Was ich hervorragend finde und wo ich sagen würde, oh, weiß nicht, das hätte einen höheren Platz verdient, ist Veil of Eternity.
Das hat sich leider auch nicht so lange gehalten. Ne? Das ist, ich glaube, mit der deutschen Lokalisierung hat irgendwie der ganze Markt ist da so ein bisschen zusammengebrochen. Das war ja ein richtiger Hype-Titel im Jahr 2023, auch weil es eben nicht so verfügbar war. Es war relativ schnell weg. Ich habe das auch einige Male gespielt und würde auch nach wie vor sagen, dass das ein gutes Spiel ist. Das ist bei mir aber auch mittlerweile ausgezogen. Einfach, weil es zu zweit nicht so gut funktioniert wie mit mehreren Leuten.
Ich habe es letztens noch zu zweit gespielt, fand das gar nicht so, ich finde das also zu dritt immer bevorzugt, aber ich mag das richtig, richtig gerne. Ich mag es wirklich sehr gerne, weil das auch wirklich sowas ist, wo dann immer wieder schöne Interaktion hast. Erstmal ganz, du baust dir deine Sachen zusammen. Ich würde gerne mal das nochmal die Erweiterung dazu ausprobieren. Finde ich ein super Titel aus dem Jahrgang.
Ja, wir sehen hier Legacy of You ist da auch rausgekommen, eins meiner Solo-Spiele und was ich natürlich nennen muss, ist Kutner Hora auf Platz 525 mittlerweile. Für mich werden
das
wir gleich in meiner
auch
Top-Liste.
Höher sein, ne?
Ja, das müsste viel das höher sein.
Mögen wir beide sehr gerne.
Ich glaube, also ist interessant, dass das so unter dem Radar gelaufen ist in dem Jahr, ne? Weil ich würde sagen, Seti war ja letztes Jahr der übelst große Hype und ich finde, da tut man Kutner Hora jetzt nicht ganz so gerecht, dass man das auf 525 einordnet, weil ich finde Kutner Hora nach wie vor ein schönes, interaktives Eurogame, tolle Mechaniken, tolle Optik, tolles Thema. Ich muss das unbedingt demnächst nochmal auf den Tisch bringen. Ich habe da richtig Bock drauf.
Du präferierst Seti over Kutner Hora, oder?
Ich würde sagen, die kann man nicht miteinander vergleichen. Seti ist ja ein relativ solitäres Ding mit einer gemeinsamen Map. Und bei Kutner Hora musst du dich ja schon abstimmen mit den anderen und musst immer gucken, wo wird jetzt als nächstes ein Gebäude gebaut, um die Preise zu steigern oder zu senken oder wie auch immer. Von daher, ich habe zu Kutner Hora einfach auch einen persönlichen Bezug, weil ich die Stadt liebe und weil ich da jetzt ja auch schon zweimal Urlaub gemacht habe. Und ich die historisch einfach ganz spannend finde. Und Seti ist natürlich ein ganz abstraktes Thema, wo man jetzt nicht unbedingt als Otto-Normalverbraucher so den Riesenbezug erstmal zu hat, was aber dann trotzdem eine Faszination auslöst. Ne?
Ja, Kutner Hora auf jeden Fall. Toller Titel. Und aus unserer Sicht, meiner Sicht wahrscheinlich hier, dürfte das ein paar Titel weiter oben stehen.
Ja.
Ich habe nochmal Knarr hier kurz. Das ist so ein solides Ding. Das war, glaube ich, auch in dem Jahrgang, wo das so ein bisschen kurz gehypt, zumindest zu Spiel hieß es dann, die Nachrichten rum, muss man machen. Hätte ich gesagt, solides Ding wird jetzt nicht die Zeit überstehen.
Das ist bei mir
jetzt
auch sofort ausgezogen.
Schon wahrscheinlich keiner mehr.
Ja.
Hier unser Kennerspiel des Jahres.
E-Mission. Hat man danach auch kaum noch gesehen. Gab es ja damals auch noch diesen Riesenskandal bei der Preisverleihung.
Genau, absolut. Ja.
Wird in Erinnerung bleiben, deshalb.
Ja, genau. Dann hier wieder einer deiner Titel, Scholars of the South Tyrus. Was ist das?
Gelehrten
des,
sind das.
Süd,
ja, also ich würde sagen, die Gelehrten stehen bei mir auch noch im Regal. Den neuesten Teil habe ich tatsächlich auch wieder verkauft. Ich finde die Gelehrten auch ganz cool. Muss aber sagen, die Reisende ist halt der beste Teil der Reihe. Ne? Jetzt ist
von der Südtigris-Reihe hatte ich dich auch mal gefragt, empfiehlst du die Reisenden? Und ne, Erfinder hatten wir drüber gesprochen.
Das Gelehrte. Erfinder ist das Neueste und das fand ich tatsächlich ja nicht.
Ja, genau, das hast du wieder verkauft. Ne? Und das hier ist Gelehrte, das wäre so auch nochmal eine gute Wahl.
Bin ich auch gespannt. Hab auch das Garabré gerade zu Hause und wird am Wochenende auf den Tisch kommen. Ist ja der neue Titel von den beiden. Bin ich gespannt.
Dann kommen wir natürlich zur Blasphemie, würde ich sagen, dieser von Liste einem. Überhaupt. Zum Skandal, zum absolut größten Skandal, der hier ist. Barcelona auf Platz 647.
Das ist komisch, ne? Wieso?
Danny Garcia mag ich ja sehr gerne. Barcelona finde ich hervorragend. Auch wieder mechanisch ganz, ganz tolle Maschine.
Ja. Ich mag das Spiel richtig
gerne. Der Auswahlmechanismus generell, Danny Garcia, immer starke Auswahlmechanismen, immer sehr innovativ da unterwegs. Und allein deshalb auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, ach, immer wieder spielen. Dadurch, dass du dann ja auch die es immer wieder neu hinlegst. Findest auch für so ein hartes Euro-Game relativ gut thematisch hinbekommen.
Auf jeden Fall. Ich liebe diese Bevölkerungsleisten da unten. Das finde ich total geil bei dem
gut.
Spiel irgendwie. Ja.
Ach, super gut durchdacht.
Sehr
an so vielen Stellen, auch mit der Bahn, mit der Durchfahrt. Also schön. Ich weiß nicht, woran es liegt. Für mich eigentlich ist es ein 9 von 10 oder 8,5, irgendwo da in der Region.
Ja, würde ich
aber
auch
auf jeden Fall.
8 von 10 auf jeden
sehr,
Fall.
Starker Titel und dürfte mehr.
Ja, ich habe ihn ja jetzt nicht mehr im Regal, weil ich es von dir nur ausgeliehen hatte, aber ich habe es schon, seit ich es gespielt habe, auch auf meiner Beobachtungsliste und werde bei einem Deal auch auf jeden Fall zuschlagen. Ja.
Piraten von Maracaibo habe ich einmal online gespielt, weiß nicht, kann ich nicht so viel zu sagen.
Ich kann dazu Evacuation was sagen. Das war ja der Tsuchi-Titel dieses Jahres von 2023. Den fand ich ganz gut für 3-4 Partien. Der war aber sehr unbelohnend und man hatte so das Gefühl, wenn du einmal dieses Spiel geknackt hast, was ich definitiv nicht geknackt hatte, aber dann gibt's auch nicht mehr so diesen Reiz. Also es war eher so ein Spiel, du spielst, bis du hinbekommen hast, das alles perfekt zu machen und dann ist auch gut, dann hast du es ja auch geknackt. Aber ich fand das vom Thema nett, dass man quasi auf eine neue Welt umsiedeln musste und das war schon hirnzwirbelig. Mir war das nur nachher einfach zu mechanisch, glaube ich. Das war zu heftig, auch beim Nachdenken und so. Und nachher habe ich nach 4 Partien gemerkt oder 5, jetzt reicht's auch. Ne? Und von dem Spiel hört man ja tatsächlich auch überhaupt gar nichts mehr.
Nochmal kurz, Life of the Amazonia hatten wir nochmal besprochen, auch in dem Jahr rausgekommen. Aber so war das auch, ne? 2023 Titel, schönes Verhandlungsspiel. Lebt von den Mitspielern. Ne? Das musst du halt, also das kann auch ziemlich enttäuschend sein, wenn du die falschen Leute da am Tisch hast. Ne? Aber das ist so ein Spiel, da musst du halt kommunikativ willige Leute am Tisch haben, die ein bisschen da reingehen und sonst macht das keinen Sinn.
Ja, wir haben noch Hoplomachus Victorum. Das steht immer noch aus, dass ich darüber spreche, aber das ist jetzt leider auch irgendwie eine längere Pause auf dem Solotisch aufgebaut geblieben. Zur gegebenen Zeit werden wir nochmal drüber sprechen. Ratten von Vista, habe ich ja schon gesagt, finde ich fantastisch. Everdale Farshop finde ich ganz cool. Simone ist Fan von dem Original und deshalb wird das wahrscheinlich auch auf Dauer ausziehen. Aber es ist definitiv das einsteigerfreundlichere Spiel, wahrscheinlich. Ja, ansonsten sind wir eigentlich schon fast durch, ne, würde ich sagen. Es gibt noch That's Not Ahead, was ja auch so ein Riesending für die Spiel des Jahresverleihung gewesen hätte sein können. Finde ich auch immer noch sehr lustig.
Es kommen tatsächlich in der Liste 3 Titel, die ich für mich, Spoiler Alert, alle 3 auch in meiner Top 100 sind. Die relativ weit hinten sind.
Bei mir auch. Aber lass uns da doch lieber bei den Top 5 von uns drüber sprechen. Die werden ja da wahrscheinlich auch auftauchen,
ja,
oder?
Nicht alle. Zum Beispiel Last Light ist nicht dabei in der Top 5.
Das müssen wir unbedingt nochmal auf den Tisch bringen, Stefan.
Das gerne, gerne. Jederzeit. Ja. Auch mal so ein Oranienburger Kanal. Das fand ich ganz witzig eigentlich von André damals. Hatte mir das mitgebracht. Okay, dann heben wir uns ein paar der Titel mal hier auf für die Top 5 gleich.
Weil ja, und ich glaube, wir können auch keinen allumfassenden Blick hier drauf werfen. Ne? Robot Quest Arena ist auch rausgekommen da und so. Also sind noch sehr viele Titel, aber das waren
sagen,
jetzt so
da
die
das waren jetzt noch
die Tausender. Ne?
Ein paar richtig hammertolle Titel, aber die heben wir uns dann für später gleich nochmal auf. Ich würde aber mal generell sagen, was für ein krass guter Jahrgang, ne?
Heftig, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das so realisiert hatten, als wir den durchgegangen sind. Ich glaube, wir haben schon gesagt, es ist ganz gut. Aber wenn man jetzt gerade auch schaut, welche Spiele auch nachher nochmal lokalisiert wurden oder welche nochmal rausgekommen sind, dann würde ich sagen, ist das schon ein sehr krasser Jahrgang gewesen. Also wenn ich mir das so anschaue, auch unfassbar. Auch viele Spiele, die ich auch erst später gespielt habe, ne? Auch Come Sail Away ist da rausgekommen. Auch das haben wir ja erst jetzt gespielt. Oder ein Astronauts, was jetzt erst lokalisiert wird. Da sind so viele Dinger noch dabei, wo ich denke, okay, ja, krass, da war schon ordentlich was dabei, ja, in dem Jahr.
Mega gut, mega gut. Ja. Wir springen mal rüber zu den Awards, die in diesem Jahr verteilt wurden. Da muss man so ein bisschen bedenken, dass wir ja gerade die englische Liste durchgegangen sind und zum Beispiel eben so ein Mischwald taucht dann eher 2024 auf in der Spiel des Jahres-Liste. Das ignorieren wir jetzt einfach mal eben. Spiel des Jahres, wahrscheinlich einer der Jahrgänge, mit denen wir besonders zufrieden sind. Ich gehe mal eben kurz von unten nach oben durch. Empfehlungsliste Setzen oder Head, Sea Salt and Paper, QE, Mantis, Kusoka, Hitster, Acropolis. Das ist die Empfehlungsliste. Dann nominiert waren noch Next Station London und Fun Facts. Und gewonnen hat dann Dorfromantik.
Zu Recht. Haben wir gar nicht genannt. Warum haben wir das nicht genannt?
Weil das glaube ich, eher entweder davor oder danach gekommen ist, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, es war wahrscheinlich Jahrgang 22.
Genau. Also das verschiebt sich, glaube ich, da immer.
Ja, natürlich. Ja, es ist 22.
Also viele der jetzt genannten Titel tauchen auch in den Awards sowohl beim Spiel des Jahres als auch beim Deutschen Spielepreis dann quasi ein Jahr später auf.
Aber
ganz tolle Liste. Ich auch Next Station London, natürlich schöner Titel.
Fun Facts auch. Ich liebe Fun Facts. Ich finde es richtig
gut. Habe ich nie gespielt.
Ist wahrscheinlich auch wieder nicht sowas für dich, weil es dann weniger Fun ist als Facts. Ne? Also es ist eher so ein Gucken, wie die Gruppe so ist, so sich als Gruppe ein bisschen anders nochmal kennenlernen. Selbst in der Familienrunde lernt man dann plötzlich doch nochmal ganz andere Seiten kennen, wenn man weiß, wie lange die anderen brauchen, um sich zum Beispiel morgens fertig zu machen und man das dann falsch einordnet. Das ist halt echt ganz cool, aber es ist weniger Partygame als wirklich so ein schönes Einschätzungsspiel, Gruppending.
Ja, du glaubst tatsächlich, dass mir das sehr gut gefallen würde.
Ja.
Was ich mich immer gefragt habe, warum ein Hits da nur auf der Empfehlungsliste landet. Weil das
kann
ja,
ich dir ganz klar sagen. Das wird wahrscheinlich sein, weil es eine App-Einbindung braucht, weil du einen Spotify-Account brauchst. Und ich glaube, dass das die Spiel des Jahres-Jury gesagt hat, dass das nicht relevant ist, dann dafür.
Ja, aber dann darfst du auch nicht auf der Empfehlungsliste stehen. Das ist immer mein
Punkt.
Dann
müssen wir jetzt den Nico nochmal fragen. Vielleicht fragen wir ihn ja demnächst mal live, weil das würde mich auch interessieren, ob es daran lag.
Wenn du uns hörst, wir haben nochmal Gesprächsbedarf. Wir müssen nochmal.
Wir sprechen dich nochmal an, ja. Nee, aber ansonsten kann ich sagen, ist das wahrscheinlich die beste Auswahl in meinen Augen von der Jury, die mir so. Also ich muss sagen, Dorfromantik, absoluter Hit. Habe ich quasi durchgespielt, den Nachfolger ebenso. Ich liebe dieses Spiel. Fun Facts, ein Spiel, was sich bis heute hält, wo ich sage, das macht immens viel Spaß, benutze ich auch pädagogisch auf der Arbeit gerne, ne, in so einem Ferienprogramm, wenn man neue Leute kennenlernt oder so. Und Next Station London war ein tolles Flip and Ride, wo ich sagen würde, okay, für mich ist das jetzt auch durch. Also ich schätze das aber für diese Simpelheit sehr, sehr und hat ja auch viele Nachfolger bekommen. Und daher bin ich absolut zufrieden mit dieser Liste, auch wenn ich natürlich That's Not a Head zum Beispiel auch super fand oder Sea Salt and Paper, aber für mich ist das trotzdem eine super Liste geworden in dem Jahr.
Ja, Sea Salt and Paper hätte man nochmal überlegen können, eventuell, ob das vielleicht an Next Station London. Beides tolle Spiele, ne? Acropolis mag ich ja auch sehr gerne, ist jetzt nicht deins, aber.
Ja, ich habe es nur ein paar Mal gespielt und fand's ganz gut.
Nee, tolle Liste auf jeden Fall.
Aber bei den Kennerspielen sieht es ja auch nicht viel anders aus. Nämlich da war ausgezeichnet Challengers, was wir, glaube ich, beide ja auch als eins der besten Spiele des Jahrgangs dann auch bezeichnen würden. Es war dann wahrscheinlich auch Jahrgang 22.
Aber viel diskutiert wurde. Ne? Also da
warum eigentlich?
Weil den Leuten das kein Spiel genug ist.
Ach, ja.
Das ist, glaube ich, so dieses, weil es mehr ein Event ist. Also dass die Leute das kritisieren, dass es, ich werde zu viel gespielt. Also die Entscheidungen, die man trifft, zu wenige sind. Ja, aber das ist halt, also das ist ja, also das will das Spiel ja auch nicht. Ne? Also das ist ja, ich finde es auch hervorragend. Und vor allem, es macht halt mal was Neues. Ne? Also es ist halt wirklich mal so in dieser Kategorie von, wo die Leute wirklich begeistert sind oder eben auch nicht.
Also Challengers hat ja auch in dem Jahr 2023 dann den Nachfolger Beach Cup gefunden. Oder bekommen. Den habe ich tatsächlich zu wenig gespielt, aber fand die Änderung eigentlich auch ganz cool. Und Challengers haben wir ja damals auch rauf und runter gespielt beim Spieletreff. Ja. Also da waren immer ja, weit über 10 Ende. Partien. Ja, und das hat auch eine riesen Gaudi gemacht, auch mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt die typische Zielgruppe für dieses Spiel waren, haben wir das gespielt und die hatten trotzdem Freude dran.
Ja, allein schon immer zu gucken, ne, weil nachher, selbst wenn du nicht im Finale bist, so wer spielt da welches Deck und man stehen dann doch alle mit drumherum und das ist schon immer einfach ein schönes Fun-Event. Und nochmal kurz, ich würde, wenn man jetzt gar nichts besitzt, tatsächlich Beach Cup empfehlen, weil ich das glaube, dass das nochmal ein bisschen gebalanceder ist als das Original.
Also der einzige Nachteil, würde ich sagen, bei dem Spiel ist leider, dass die Grafik ein bisschen sehr uninspiriert war. Da hätte man schon sich was Cooleres einfallen lassen können, gerade wenn man sieht, was ja auch Nerdlab Games zum Beispiel sich da auch einfallen lässt bei Illustrationen. Sowas hätte da, glaube ich, ganz gut gepasst, wenn man einfach so ein bisschen mehr Seele diesen Kreaturen gegeben hätte, die man ausspielt irgendwie. Das wirkte teilweise ein bisschen sehr sketchy. Also ein bisschen sehr, als wäre es noch so in einem Prototypenverfassung. Ich glaube, sie haben damals ja auch so einen kleinen Seitenhieb von der Jury bekommen, dass nicht alle so viel in Artwork investieren und so. Ich glaube, das hätte dem Spiel nochmal gut getan, aber es ist halt trotzdem ein super Titel. Ja.
Ja.
Und nominiert waren außerdem noch Icky, das habe ich nie gespielt, und Planet Unknown, was ja auch sehr beliebt war. Ich muss sagen, dass ich Planet Unknown mittlerweile auch verkauft habe, weil es nach so ein paar Partien dann auch so ein bisschen die Luft raus war, weil ich fand das Puzzeln an sich nicht spannend genug. Und dann war es doch ein sehr großer Mechanismenmix, gerade mit dem Leistenklettern, fand ich das Puzzeln an sich sehr wenig herausfordernd und hat mir dann nicht so gut gefallen. Aber ist trotzdem ein super Spiel, also 7/10 bleibt trotzdem.
Icky hat mir der André damals gezeigt, fand ich auch super interessant, und wo ich das jetzt lese, denke ich, würde ich es gerne nochmal spielen.
Ja.
Dann Empfehlungsliste, Council of Shadows und Mindbug, mal kurz Mindbug, einer deiner Top-Titel überhaupt of all time. Ja, hätte man jetzt auch nochmal sagen können, wäre vielleicht auch eine Nominierung wert gewesen.
In meinen Augen sowieso immer, ne? Aber ich finde, das hat dem Spiel, glaube ich, sehr viel gebracht, da überhaupt drauf zu stehen, von daher.
Ja.
Council of Shadows fand ich auch ganz cool, allerdings waren da schon manche Strategien sehr, sehr überpräsent. Ich habe es auch mit jemandem gespielt, der es schon viele Male gespielt hatte. Ja, wobei, weiß ich gar nicht, ob die überpräsent waren. Ich fand's ganz gut, aber ja, es hat sich auch nicht gehalten.
Wir haben, also es hat erstmal ultra viel innovative Mechanismen, also auch allein schon mit diesen beiden Leisten. Was wir dann in zwei Partien immer mal testen wollten, wie stark halt die Strategie ist, also dass man eben ein bisschen vorsichtiger spielt und eben nicht so hohe Kosten generiert und nicht so lange Wege gehen muss.
Ja.
Wie gut das da gebalanced ist. Das war immer so eine Frage der Kritik. Ich würde es gerne nochmal spielen. Und wahrscheinlich eine der besten Alea-Produktionen und trotzdem schon, ja, okay, geht so. Schauen wir mal.
Schönes Spiel eigentlich. Ja. Ja, und beim Deutschen Spielepreis, da war es ja tatsächlich so, dass jemand anderes gewonnen hatte. Wir hatten es eben, glaube ich, schon angekündigt, nämlich war es, Moment, wo haben wir es?
Planet Unknown hat gewonnen auf Platz 1, gefolgt von Dorfromantik, haben wir ja gerade schon gesagt, was wir davon halten.
Ja.
Und dann kommt Heat.
Auch ein sehr schönes Spiel.
Absolut.
Was, glaube ich, in diese Kategorie fiel, dass es auch exklusiv irgendwie bei Thalia veröffentlicht war und dass er dann auch gegen die Richtlinie irgendwie verstoßen hat, um nominiert zu werden oder so. Sonst wäre es sicherlich auch irgendwie vielleicht auf die Liste gelandet. Auch ein Spiel, was ja auch noch immer sehr viele große Fans hat, ne? Muss man sagen.
Ja,
und Mischwald hat tatsächlich auch erst im Jahr 2024 gewonnen.
Genau, Mischwald.
Genauso wie Sky Team, Weiße Burg. Das waren alles Titel, die eben auf Englisch ja 2023 erschienen sind. Genauso ebenso wie Darwin's Journey zum Beispiel auch. Und Nuclear ebenso.
Ne, da sind noch so ein paar schöne Titel wie Woodcraft drauf, Challengers auch nochmal.
Ja.
Ja, schöne Liste. Marrakesch, ja, keine Ahnung. Ne? Planet Unknown, glaube ich, da sind wir uns einig. Ne? Das ist so ganz nett.
Also bei mir ist Planet Unknown definitiv weit unter Mischwald. Also ich würde mittlerweile sogar auch so weit gehen, dass ich Planet Unknown so bei einer 6, 6,5 einordnen würde.
Ja, so schlimm jetzt nicht. Ich finde dafür, also ich habe es auf der Arbeit mal mitgehabt, da hat das sehr gut funktioniert. Mhm. Hat halt auch diese Stärke, dass Leute gleichzeitig spielen können.
Genau, es ist zu viert halt cool auch, ne? Weil es dann nicht länger dauert. Ja.
So, ich hätte hier nochmal die Golden Geek Awards, wenn wir die noch einmal durchspringen wollen.
Ja, mach mal die höchsten, weil wir müssen ja noch unsere Top 5 hier raushauen.
Das ist richtig.
Zumindest die beste Family und beste Experte ist ja das Relevanteste, ne?
Gut, dann, wo haben wir denn Best Family? Was?
Was?
Gibt's gar nicht bei den Golden Geek Awards.
Gab's die damals noch nicht, die Best Family? Das gibt's ja gar nicht.
Ja, ich habe hier Expansion, Innovative.
Ja, die ändern ja auch immer wieder ihre Kategorien.
Light, Medium, Heavy, Party, Print and Play,
Solo Games. Ja, das ist ja dann Light, ne? Also zwei Spielerspiel hat das Sky Team gewonnen.
Genau.
Und wenn wir uns das Light Game of the Year anschauen, das ist dann
Thunder Road Vendetta.
Da sieht man auch, das ist ein Preis, der auch von der Community abgestimmt wird. Das hätte ich jetzt nicht als Spiel des Jahres, sondern eher als Kennerspiel des Jahres gesehen. Aber ja, Erde bei Medium und bei Heavy Hegemony. Und ich glaube, das sind alles Titel, die wir eben auch schon durchgegangen sind. Ne? Also auch bei denen, die da noch weiterhin nominiert wurden. Ja, kann man so sagen.
Hervorragend. Was machen wir, Simon? Top 5?
Machen wir die Top 5. Hauen wir so raus. Also wir haben über meine Top 5 nur sehr wenig gesprochen bisher. Wie sieht es bei dir aus? Des Jahres.
Zwei Drittel davon haben wir erwähnt.
Ja, dann fange ich doch mal an. Dann ist wahrscheinlich aufgeteilter. Und zwar ist bei mir auf Platz 5 erstmal Heroes for Sale, der Christian Kudal-Titel. Wir haben, glaube ich, noch ordentlich darüber gesprochen hier. Ne? Ein Zwei-Personen-Beat-Spiel mit Duell-Charakter. Ne? Ist immer ganz cool, weil man eine Karte ausspielt, der andere muss einen Betrag festlegen und entweder zahle ich eins mehr oder der andere kriegt die Karte. Und ich mag das immer noch sehr gerne. Also ich kann auch anerkennen, dass das wahrscheinlich Christian Kudals schwächstes von diesen drei Titeln, Mindbug, Agent Avenue und Heroes for Sale ist. Aber ich mag das gerne. Ich mag die Optik von Vincent Dutré gerne. Cosmos hat das Ding leider irgendwie gar nicht gut vermarktet, deshalb kaum jemand das richtig mitbekommen. Hier nochmal als Tipp gesagt, ich finde das immer noch sehr, sehr schön. Gerade wenn man so Agent Avenue und Mindbug auch mochte, dann wird einem dieses Spiel zumindest auch von der Innovationsebene zusagen. Macht's mal wieder ganz anders. Finde ich nach wie vor ein schönes Ding.
Ich habe auf Platz 5 einfach ganz langweilig Challengers Beach Cup hier stehen. Das ist, haben wir gerade drüber gesprochen, brauchen wir nicht mehr zu sagen. Guter Platz 5.
Absolut. Ich habe also Isofarian Guard auf der 4.
Ja, das mochtest du richtig gerne. Ne?
Da müssen wir nochmal ausführlicher sprechen, wenn wir über Kampagnenspiele sprechen. Wir haben übrigens gerade ja auch erfolgreich Aridia abgeschlossen. Mal so am Rande nach über 50 Stunden. Und bei Isofarian Guard ist es leider so, dass man nach so 40 Stunden erst eine Kampagne von 5 abgeschlossen hat. Jetzt ist, glaube ich, schon die 6. oder so bei Gamefound. Das ist total krass, dass die einen Content rausballern. Ich mochte die Mechanik einfach gerne. Bei Isofarian Guard mit diesem Backbuilding-Mechanismus, du baust deinen Charakter richtig auf, die Kämpfe machen Spaß. Es ist ein bisschen grindy, das haben sie wohl jetzt mit der nächsten Gamefound-Kampagne, die Regeln sind aber jetzt schon da, haben sie wohl so einen Cinema-Mode gemacht, wo man eben nicht immer so nochmal 2 Stunden grinden muss. Das ist, glaube ich, ganz gut und Simone wartet nur darauf, dass ich irgendwann das Go gebe und wir diese Kampagne erneut starten.
Ja, ich bin gespannt. Platz 4 ist für mich Barcelona, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Tolles Eurogame, kann ich wirklich nur Leuten empfehlen. Also wenn ihr Eurogames gerne mögt, das ist vielleicht dann mal so ein Geheimtipp in Anführungszeichen. Also eigentlich nicht, aber finde ich, da macht man nichts falsch, da hat man mal was Neues, Innovatives. Finde ich ein guter Titel.
Ja, Ja, ich habe auf Platz 3 habe ich Kutner Hora. Auch darüber müssen wir nicht viel verlieren. Habe ich ja gerade vorgestellt oder haben wir eben vorgestellt. Ein wunderbares Ding. Gefällt mir weiterhin sehr gut.
Auf Platz 3, Bloodstones. Ganz, ganz schöner Titel. Martin Wallace hat, habe ich immer gefeiert für Wildlands. Mittlerweile Bloodstones auch so schön gemacht von dem von den Figuren. Also das sind ja solche schönen Plättchen. Ich mag aber auch wirklich dieses strategische Element auf der Karte. Also das passiert, also zu zweit, zu dritt, zu viert bisher gespielt in unterschiedlichsten Varianten. Ich freue mich auf das die Erweiterung, die kommt mit mehr unterschiedlich spielbaren Rassen. Ah ja, also das ist wirklich ein schönes konfrontatives Spielen. Es geht um Kämpfe und Strategie, Dudes on a Map Spiel, wenn man so möchte. Ah, ganz groß. Das sehen wir auch in der Top 100 nochmal wieder bei mir.
Ja, kann ich verstehen. Ich mochte das ja sehr gerne, Simone nicht, weil es ja auch so ein bisschen air-controllig ist. Ich mag halt auch die Haptik und die Optik mehr mit dieser Stoffmatte, die eigentlich ganz gut umgesetzt ist im Gegensatz zu anderen Spielen. Diese Tischdecke und dann diese coolen Steine.
Ja, und auch mit der Mechanik finde ich so schön. Diese wirklich, dass du gucken musst mit diesen Dörfern, die man dann platziert. Ja. Du willst die trotzdem früher aushaben, musst die aber gucken, weil der andere will die nachher ja alle einsammeln, kaputt machen. Daher bist du wirklich auch auf der Karte immer am Gucken, wie komme ich dran, wie komme ich an die gegnerischen Dörfer, wo platziere ich die, wo können die anderen hin. Dazu trotzdem die asymmetrischen Fraktionen, ein bisschen Kampfsystem, welches eigentlich ganz nett gelöst ist. Ach, ein schönes Ding.
Ja, finde ich auch super. Mein Platz 2 wird dich sehr freuen, denn du liebst dieses Spiel. Du hast es nicht umsonst vor deinem Sohn versteckt, weil du gar nicht mehr aufhören konntest. Es ist Rubber, Paper, Scissors.
Meine ist das Entdeckung auch der Messe. Das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Das ist da erschienen. Das war tatsächlich mein Geheimtipp der Messe damals, was ich seitdem rauf und runter spiele. Geniales Ding. Ausführlich im Podcast, mehrfach drüber gesprochen. Einfach Schere, Stein, Papier trifft Tic-Tac-Toe, trifft Set-Collection oder sofort Sieg. Mehr muss ich dazu nicht sagen. 10 von 10.
Ja, ich habe auf Platz 2 Robot Quest Arena.
Ja, zu Recht auch.
Aus dem Jahrgang. Und haben wir jetzt, wir wollen die Leute nicht nerven, wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen. Tolles Spiel.
Das war wirklich sehr knapp. Jetzt bin ich auf deinen Platz 1 gespannt. Ich glaube, mein Platz 1 wirst du erkennen, wenn ich es dir sage und wahrscheinlich vorher nicht drauf kommen.
Werde ich erkennen, wenn du mir den Namen sagst?
Ja, das ist ja logisch. Nein, es geht um mein Lieblings-LCG tatsächlich. Und zwar Seventh Sea, City of Five Sails ist tatsächlich auch im Jahr 2023 erschienen. Ich liebe dieses Piraten-Duellspiel, bei dem unterschiedliche Siegbedingungen sind, bei dem wir unfassbar viel Hirnschmalz da rein investieren können, was wir in unserem Zug machen, wie wir den anderen vielleicht noch in eine kleine Falle locken können. Völlig asymmetrische Fraktion. Man kann ein Deconstructing machen, das haben wir aber nicht. Dafür bin ich immer noch nach über 30 Partien nicht genug drin. Es ist das Expertending unter den Duellspielen. Es fühlt sich auch genauso an. Das ist ein Ding, wo du danach rausgehst und der Kopf raucht. Das ist auch ein Spiel, das kann auch super schnell vorbei sein in der allerersten Runde, weil du einen Fehler machst oder der andere dich komplett auseinandergenommen hat. Das kann aber auch ein Ding sein, was sich erst nach anderthalb Stunden vielleicht entscheidet. Es ist für mich das Duell-Ding, wenn es im LCG-Bereich geht. Auch Android Netrunner finde ich super, ja, aber für Seventh Sea schlägt nochmal mein Herz nochmal auf einer kleinen anderen Ebene. Und das kommt weiterhin immer wieder auf den Tisch und ich freue mich über jede Partie tatsächlich. Du erinnerst dich an diese wunderbaren Steine, die ich gekauft habe, erinnerst du dich?
Oh Gott, ja, für viel Geld.
Für 60 Euro oder so, so kleine Blutsteine, die man dann da drauflegt, sind aber auch aus echtem Stein oder so.
Natürlich, und hat sich voll rentiert die Investition.
Ich muss sagen, ja, schon. Muss natürlich. Ich sagen, jetzt mittlerweile kann ich vollen Herzens sagen, ja, das hat sich voll rentiert. Gerade wenn ich da auf deine 3D-Komponenten bei Burgen von Burgund schiele, ist das schon in Ordnung. Nimmt halt nicht so viel Platz dann auch weg wie so 3D-Komponenten. Ne? Wobei ich den Thomas auch noch immer ein bisschen beneide. Der hat sich nämlich einen echten Kompass gekauft, weil der Startspielermarker ist ein Kompass und er hat einen extra Kompass gekauft als Startspielermarker. Das fand ich sehr cool. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem. wenn ihr ein irgendwie ein authentisches Angebot findet, schickt mir das mal. Ich freue mich da echt drüber und freue mich auch auf die nächsten Partien einfach.
Ja, Platz 1 ist ja offensichtlich Dune Imperium Uprising. Brauchen wir jetzt keinen...
Das ist ja auch generell ein Spiel, was sich ja auch bei dir in einer großen Höhe in der Top 100 wahrscheinlich wiederfindet. Ne?
Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, ob es in die Top 100 geschafft hat, das müssen wir mal überlegen. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz so ein bisschen Honorable Mentions machen, weil der Jahrgang ist so krass einfach.
Der ne? ist
was
viel
wir jetzt
zu krass,
gar nicht ja. erwähnt. Wir haben noch Arborea, Last Light hatten wir gerade noch. Auch My Island, Ancient Knowledge, das sind so Spiele, die sind nicht deins, aber finde ich trotzdem ganz nett. Und jetzt aber zwei Titel, die du auch lieben wirst. Come Sail Away, gerade ja, erst
genau,
besprochen
haben wir
in der Gespielt-Folge.
Ja.
Kojima, aus dem gleichen Titel, aus dem gleichen Jahrgang. Dann haben wir Marabunta, was du ebenfalls, glaube ich,
schön,
für beide
ja.
haben wir auch gerade drüber. Noch
das haben wir aber
Folge
auch erst 2024 gespielt, glaube ich.
Das haben
ist
wir
relativ
erst,
spät erst irgendwie nee, angekommen.
Genau, das haben wir von einem halben Jahr oder so, ja. glaube ich, irgendwann mal besprochen. Ne?
Ja.
Dann haben wir noch Five Towers dabei. Wir haben Kinfire Chronicles, ein wirklich schönes Kampagnenspiel. City of the Great Machine.
Aha.
Und das war es so ein bisschen. Arborea hatte ich ne, genannt. Also wirklich, die anderen Sachen sind wir schon durchgegangen. Gefühlt wirklich einer der absolut stärksten Jahrgänge seit geraumer Zeit.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also für mich ist das ein wunderbarer Jahrgang gewesen. Gut eigentlich, dass wir damit eingestiegen sind, weil ich hatte so ein bisschen Sorge, vielleicht sind da auch viele Titel, über die wir jetzt gar nicht so groß sprechen können, weil sie so neu sind. Aber da sind halt auch viele dabei gewesen, die sich so auf Dauer auch schon etabliert haben. Oder Titel, die auch jetzt erst im Laufe dieses Jahres zum Beispiel auf Deutsch kommen, wie Astronauts. Also man merkt einfach, der deutsche Markt hängt natürlich immer ein bisschen hinterher. Aber ich finde, das war ein ganz großer Jahrgang. Ja, und das war auch, glaube ich, eine Messeausbeute, die war schon stark, muss ich sagen. Jetzt gerade auch, ja, ich will es jetzt auch nicht vergleichen mit dem letzten Jahr oder so, aber für mich war dieses Jahr zum Beispiel, waren die Titel bei der Spiel des Jahres Nominierung generell auch die in Frage kamen, jetzt nicht so eindeutig krass stark wie jetzt in dem Jahrgang 2023 irgendwie. Geht's dir
mit Dorfromantik und Challengers haben wir natürlich zwei Titel, die wir auch beide zufälligerweise auch mögen oder als.
Ja gut, jetzt haben wir Bombusters natürlich, die wir auch beide mögen.
Wenn es das denn wird, ja, schauen wir mal.
Wenn es das wird, genau, bei der Kennerspiel sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus. Ich fand auch nochmal interessant, dass zum Beispiel auch Rebel Princess in dem Jahr erschienen ist. Das habe ich nämlich damals da mitgenommen auf Englisch und dann rauf und runter gespielt. Also man merkt schon, da war auch so ein bisschen so ein kleiner Corona-Stau vielleicht auch. Ich weiß es nicht.
Richtig, ne?
Wir hatten ja
richtig.
Davor die Jahre die Corona-Pandemie und ich hatte das Gefühl, dass dieser Jahrgang auch nochmal so richtig aufgeblüht ist. Auch mit neuen Ideen vor allem, mit neuen, frischen Ideen. In jedem Bereich, ne? Ob es jetzt Duell war, ob es Euro war, ob es Geschicklichkeit, also da war wirklich alles dabei in diesem Jahrgang. Und das fand ich schon echt stark.
Ja, und vielleicht nochmal da, was, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist auch der Jahrgang von Disney Lorcana. Ne? Und das ist jetzt nicht ein Titel, welches wir beide da jetzt so super drin stecken.
Nee, überhaupt nicht.
Nichtsdestotrotz großer, mal eben gucken hier noch, dass ich keinen Quatsch, ja, 2023. Das ist gerade Disney Lorcana, Star Wars Unlimited ist, glaube ich, auch aus dem Jahrgang, oder?
Ja, nee, ich glaube, das
war ein Jahr später. 2024, ne?
Ja, das
ist 2024,
ja,
ja.
Das
ja, genau.
Das hast du mir damals gezeigt.
Aber das hat ja schon seine Schatten hinterlassen. Und ich meine, das war ja auch 2023 die Spiel, wo dann ja es irgendwelche Promokarten an dem Stand gab, falls du dich noch erinnerst, ne, wo dann wirklich da ultralange Schlangen waren und Leute einen ja schon angesprochen haben, hier, ich kaufe dir die Karte ab für irgendwie Geld. Also
das
Disney Lorcana an sich ist schon halt so ein mal ein TCG, dass das dann neu kommt und sich zumindest auch jetzt zwei Jahre später so etabliert hat, ist ja auch nicht selbstverständlich.
Selbstverständlich,
Selbstverständlich.
Ja. lange haben wir gequatscht über diesen Jahrgang, aber es war doch trotzdem sehr ergiebig, würde ich sagen.
Das ist eine richtig kurze Folge für unsere Verhältnisse hier.
Naja, aber ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, den Leuten raucht der Kopf von unseren ganzen Tipps. Da sind ja auch ein paar dabei gewesen. Gerade wenn man ja auch die Anfänge unseres Podcasts nicht verfolgt hat, muss man ja auch sagen, dass da ja auch Sachen dabei sind, die hat ja auch noch keiner gehört, ne?
Richtig, richtig. Und ich gebe uns da bitte auch gerne mal Feedback, wie ihr die Folge fandet und so weiter. Gerne Instagram, E-Mail, steht alles in der Folgenbeschreibung drin.
Ja.
Und wir sagen mal Dankeschön für die Folge und für die Leute, die uns hier unterstützen. Wenn ihr Lust habt, uns irgendwie da noch einen Gefallen zu tun und denkt, das Ganze ist noch ein bisschen mehr unterstützend würdig, freuen wir uns immer über eine Bewertung bei der gängigen Podcast-Plattform Spotify, Apple, wo auch immer. Das hilft uns immer am meisten. Also da bitte gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen.
Auf jeden Fall. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und sonst würden wir sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis wir wieder in der Realität ankommen. Ja?
So ist es.
Macht's gut und habt eine schöne Woche.
Bis dahin.
Ciao.